kurz ein. Okay, das Signal ist gegeben. Herzlich willkommen zur 27. Sitzung der Enquetekommission Berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt, die erneut heute als Webkonferenz durchgeführt wird. Unser heutiges Anhörungsthema lautet Ausbildungsreife versus Berufswahlkompetenz. Hierzu sind uns heute zwei externe Sachverständige zugeschaltet. Frau Sinli Sali zum Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung aus Stuttgart. Sie ist Vertreterin der Bund-Länder-BA-Begleitgruppe der Initiative Bildungsketten. Und Herr Professor Dr. Marc Thielen vom Institut für Sonderpädagogik in der Philosophischen Fakultät der Leibniz-Universität Hannover. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Einmal gucken, ob ich Sie hier gerade sehe.
Ja, Herr Thielen ist für mich jedenfalls zu sehen.
Ich gucke mal, muss noch ein bisschen suchen. Wo ist denn Herr Thielen? Nein, ich sehe beide nicht. Aber sind Sie denn da, beide?
Ja, er ist da. Also für mich ist er zu sehen.
Ah, okay.
Gut. Lächelt uns freundlich an.
Ist mein Bildschirm zu klein? Also bei mir leider nicht zu sehen. Okay, dann als Vorlagen zur Anhörung haben Sie folgende Dokumente erhalten. Den Leitfragenkatalog der Fraktionen, der als Kommissionsdrucksache 19-28109 gekennzeichnet ist, und die Stellungnahme und Handlungsempfehlungen von Frau Saleh als Kommissionsdrucksache 19-28110a und b und das Positionspapier von Professor Dr. Thielen unter Kommissionsdrucksache 19-28111. Beide Präsentationen sind Ihnen zugegangen und dann können wir ja schon mal zu dem Verfahren kommen. Die Obleute haben sich für die heutige Anhörung auf folgenden mittlerweile üblichen Ablauf verständigt. Wir beginnen mit den Impulsvorträgen unserer beiden Gäste von jeweils 10 bis 15 Minuten pro Gast. Daran anschließend gibt es eine erste Fraktionsrunde, bei der jede Fraktion 10 Minuten für den Austausch mit den Sachverständigen erhält. Es folgt abschließend eine zweite Fraktionsrunde, immer unter dem Vorbehalt, wir haben noch Zeit, die je nach Zeitablauf vielleicht etwas gekürzt werden muss. Außerdem darf ich Ihnen mitteilen, dass Frau Saleh und Herr Professor Thielen untereinander abgesprochen haben, dass Herr Thielen beginnen sollte. Sind Sie mit diesem Verfahren einverstanden? Ich sehe und höre keinen Widerspruch. Vielen Dank. Dann können wir so verfahren. Wir beginnen also mit dem Impulsvortrag von Professor Thielen, den ich Ihnen kurz vorstellen möchte. Herr Marc Thielen ist Erziehungswissenschaftler und seit 2019 Professor für Berufsorientierung in inklusiven Kontexten an der Leibniz-Universität Hannover. Zuvor war er 6 Jahre Professor für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Bildungsinstitutionen, Verläufe und Migration an der Universität Bremen. Nachdem er Professuren an den Universitäten Frankfurt am Main und Koblenz-Landau vertreten hat. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen die berufliche Orientierung an allgemeinbildenden Schulen, die Bildungsbiografien und Verläufe am Übergang in die berufliche Bildung, die pädagogische Ordnung berufsvorbereitender Bildungsgänge sowie Diversität in der beruflichen Bildung unter besonderer Berücksichtigung von Geschlecht und Migration. Herr Professor Thielen, wir freuen uns auf Ihren Beitrag und Ihre Präsentation. Ich übergebe an Sie.
Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Ich möchte Sie alle auch ganz herzlich begrüßen und mich bedanken für die Einladung. Ich würde jetzt dann auch gleich mit dem Vortrag starten und versuche das jetzt auch freizugeben, dass Sie also alle der Präsentation auch folgen können. So, sind die Folien jetzt für alle zu sehen und bin ich gut zu verstehen?
Ja, aber ich glaube, Sie könnten durch den Präsentationsmodus den Bildschirm noch ganz ausfüllen.
Ja.
Bei Anzeige.
Also ich habe das jetzt sozusagen so groß gestellt wie möglich mit dem Programm. Größer bekomme ich es jetzt nicht hin.
Ja, aber so ist doch gut. Okay. Das ist jetzt, genau, wenn man also die Werkzeuge am Rand sieht, jetzt sieht man die Werkzeuge am Rand, dann wird es ein bisschen kleiner, aber also auf meinem Bildschirm ist es noch lesbar, aber ich weiß nicht, wie es für die anderen ist. Danke.
Gut. Ja, Ausbildungsreife versus Berufswahlkompetenz, das Thema, zu dem ich heute ein Beispiel möchte. Ich gehe in der Reihenfolge vor wie auf meinem Positionspapier. Ich würde zunächst kurz einige Grundimplikationen zu beiden Konzepten umreißen, dann näher auf Ausbildungsreife und dann anschließend Berufswahlkompetenz eingehen und anschließend einige Eckpunkte zu einer subjektorientierten beruflichen Orientierung umreißen. Ich komme zunächst also zu den Grundimplikationen beider Ansätze. Ausbildungsreife und Berufswahlkompetenz fokussieren beide die Entwicklung von Jugendlichen, insbesondere am Übergang in die berufliche Bildung. Sie sind beide normative Konzepte und treffen Aussagen zu einem wünschenswerten Entwicklungsstand zu einem bestimmten Zeitpunkt im Lebenslauf. Beide Konzepte können unterschiedliche Funktionen haben. Sie können also als eine Art Bildungsziel in der beruflichen Orientierung dienen. Sie können aber auch zur Diagnose von Förderbedarfen, etwa in der Berufsvorbereitung, herangezogen werden. Ebenso können sie herangezogen werden als Hypothese für Prognosen, zum Beispiel im Hinblick auf Ausbildungserfolg, aber eben auch als Kriterium für Selektion, etwa bei der Vermittlung in Ausbildung. Die jeweilige Anwendung beider Konzepte muss aus meiner Sicht wissenschaftlich begründet sein, wissenschaftlichen Kriterien folgen und im Hinblick auf ihre Wirkungen evaluiert und kritisch reflektiert werden. Dies schließt ausdrücklich auch ethische Aspekte ein. Stellt man die beiden Konzepte gegenüber, so kann man festhalten, der Gegenstand von Ausbildungsreife bezieht sich auf Mindestanforderungen, die zur Aufnahme einer Berufsausbildung als notwendig erachtet werden. Im Fokus stehen hier diverse Merkmale inklusive Berufsorientierung. Das Grundproblem ist die Diskrepanz zwischen individuellen Merkmalen von Jugendlichen und institutionellen Erwartungen, also von Ausbildungsbetrieben. Zum theoretischen Fokus ist anzumerken, dass es sich um eine unpräzise theoretische Fundierung handelt. Der Kontext ist explizit die betriebliche Berufsausbildung. Berufswahlkompetenz bezieht sich hingegen auf ein Entwicklungsziel in Bezug auf Berufs- und Zukunftsplanung. Der Fokus hier ist also eindeutig die berufliche Orientierung und es geht um Bedingungen zur individuellen Bewältigung der Entwicklungsaufgabe Berufswahl. Wir haben hier also eine Berufs- und kompetenztheoretische Fundierung im engeren Sinne. Das Konzept bezieht sich auf alle Ausbildungsvarianten, inklusive auch der akademischen Ausbildung. Ich gehe nun näher auf das Konzept Ausbildungsreife ein. Aktuelle Referenz ist der Ihnen sicherlich allen bekannte Kriterienkatalog zur Ausbildungsreife, wie er von der Bundesagentur für Arbeit verwendet wird. Interessant ist hier die Begründung. Betriebe halten die Verbesserung der Ausbildungsreife für eine zentrale Maßnahme, um mehr Ausbildungsplätze zu schaffen. Und das Konzept wird als erstmalig einvernehmliche Festlegung kommentiert dazu, was man von Schulabgängern nach der Schule erwarten kann, bevor sie eine Berufsausbildung beginnen. Und den Soft Skills wird eine hohe Bedeutung beigemessen. Kritisch muss man anmerken, der empirische Nachweis für grundsätzliche Probleme in der Ausbildungsreife, der fehlt. Ausbildungsreife ist kein neues Konzept, sondern Ausbildungsreife knüpft thematisch an das ältere Konzept der Berufsreife an, zu dem es schon in den 50er und 60er Jahren Diskussionen gab. Und wenn man sich jetzt ältere Konzepte zur Berufsreife ansieht, etwa von Bornemann, dann sieht man, dass dort ähnliche Themen adressiert werden wie aktuell bei Ausbildungsreife. Die Vorbildung hieß das damals Kenntnisse und Fähigkeiten. Das sind heute die schulischen Basiskenntnisse, körperliche Entwicklung. Das sind heute die physischen Merkmale, Eigenschaften des Sozialverhaltens. Das sind eben heute die Soft Skills. Wobei man sagen muss, dass im Kriterienkatalog viele Soft Skills aus dem schon älteren Berufsreifetest von Hagmüller, Müller und Schweizer aus den 70er Jahren sozusagen entnommen sind. Wahl des Berufs mit innerer Einsicht, das entspricht heute eben der Berufswahlkompetenz. Am älteren Konzept Berufsreife wurde problematisiert, dass es keine hinreichende psychologische Analyse hierzu gibt. Und am Konzept Ausbildungsreife gibt es eine breitere Kritik in der Berufsbildungswissenschaft. Unter anderem haben einmal Dobischat und andere formuliert, das Konzept entzieht sich einer wissenschaftlich fundierten Operationalisierung. Man kann zwei grundlegend idealtypische Argumentationen unterscheiden. Systemisch strukturell geht es um die Frage der Passung des betrieblichen Ausbildungssystems zu Entwicklungsprozessen Jugendlicher. Früher nannte man das Reifungsprozesse. Das heißt, der Fokus wäre hier der Schutz der Jugendlichen in der sensiblen Lebensphase Jugend vor Anforderungen der Arbeitswelt, also etwa vor körperlicher und seelischer Belastung. Der Fokus hier ist also die Gestaltung der Berufsausbildung im Sinne einer positiven Entwicklung von Jugendlichen. Individuell geht es stärker um die Frage der individuellen Voraussetzungen von Jugendlichen zur Bewältigung einer Berufsausbildung. Da sprach man historisch vom Reifegrad. Und hier ist zentral die Frage, genügt ein formaler Bildungsabschluss als Mindestvoraussetzung oder benötigen wir weitere zusätzliche Eigenschaften? Hier geht es dann stärker um die Anpassung von Jugendlichen an die Erwartungen von Ausbildungsbetrieben. Im Diskurs um Ausbildungsreife dominiert deutlich die individuelle Perspektive. Strukturelle Fragen in Bezug auf die Gestaltung des Berufsbildungssystems nach Bedürfnissen von Jugendlichen spielt weniger stark eine Rolle. Wir haben bei Berufs- und Ausbildungsreife gleichermaßen im Hintergrund eine Selektionslogik mitschwingen. Bei Berufsreife, da wurden Jugendliche in vier Gruppen unterteilt, so eine Publikation aus den 70er Jahren von Schwabacher und Sommer beispielsweise. Da wurde differenziert in qualifizierte Berufsreife, dem entspricht heute das Kriterium der Bundesagentur für Arbeit, Ausbildungsreife vorhanden. Es gab die einfache Berufsreife, das war die Fähigkeit zu einer ungelernten Erwerbstätigkeit. Dann gab es die Berufsunreife, dem entspricht heute Ausbildungsreife absehbar erreichbar. Und dann gibt es als vierten Punkt die Berufsunfähigkeit, die bedingte Berufsfähigkeit. Dem entspricht heute Ausbildungsreife nicht erreichbar. Wenn man sich anschaut, wer fällt in diese Kategorien, dann hatten wir in den 70er Jahren eindeutig Menschen mit Körper- und Sinnesbeeinträchtigungen, denen die Berufsfähigkeit abgesprochen wurde, Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen, aber auch schwer erziehbare, sowie Menschen mit seelischen Krankheiten. Heute wird das indirekter formuliert. Die Arbeitsagentur spricht von mehr als drei Handlungsbedarfen in den Schlüsselgruppen Qualifikation, Leistungsfähigkeit und Motivation. Man erkennt, das ist hier eine starke Fokussierung auf individuelle Eigenschaften und Defizite. Wir haben eine Selektion, Exklusion und auch Diskriminierung beim Zugang zur beruflichen Bildung. Und wir haben als indirekte Folge eine Stigmatisierung von Jugendlichen im Übergangssektor, die trotz unterschiedlicher Gründe für die Teilnahme mehr oder weniger pauschal als nicht oder noch nicht ausbildungsreif betrachtet werden. Damit komme ich zum Konzept Berufswahlkompetenz. Ich habe hierzu ein Beispiel für Sie rausgesucht aus einer Evaluationsstudie zum Berufsorientierungsprogramm des Bundes, wo man erkennen kann, dass das Berufswahlkompetenzmodell einen sozusagen stark individuumsbezogenen Blick auf sozusagen Eigenschaften von Personen zur Bewältigung der Berufswahl anbietet, Identität, Resilienz, Adaptabilität. Und dann sieht man eben, werden bestimmte Bereiche differenziert, Entschiedenheit, Realismus bei der Berufswahl, Eigenaktivität, Berufsbindung, also an einen bestimmten Beruf auf der einen Seite, aber eben auch Personalkompetenz, positiver Selbstwert, Berufsselbstwirksamkeit, berufsbezogene Selbstwirksamkeit. Wir sehen also, Berufswahlkompetenz bezieht sich theoretisch auf die Laufbahnentwicklungstheorie von Supar. Das ursprüngliche Konzept der Berufswahlreife wurde durch den Begriff Berufswahlkompetenz ersetzt. Hier geht es stärker um Fähigkeiten, die Jugendlichen zur Bewältigung der Entwicklungsaufgabe Berufswahl benötigen. Wir haben eine normative Zieldefinition. Es geht also um eine erfolgreiche Berufswahl durch eine wohlbegründete Entscheidung, so zum Beispiel eine Formulierung von Triesel, Lange und andere, die einen Vorschlag vorgelegt haben für ein spezifisches Berufswahlkompetenzmodell. Sie differenzieren in Phasen zwischen Einstimmen, Erkunden, Entscheiden und Erreichen. Man kann auch an dem Konzept Berufswahlkompetenz problematische Aspekte sehen. Wir haben implizit weiterhin eine Orientierung an linearen Entwicklungsmodellen. Wir haben einen starken Fokus auf individuelle Persönlichkeitsmerkmale und wir haben eine tendenzielle Vernachlässigung biografischer, sozialer und sozialstruktureller Aspekte. Generell muss man festhalten, Jugendliche haben keine grundsätzlichen Defizite in der beruflichen Orientierung, so wie das zum Teil von Unternehmensvertretungen regelmäßig hervorgehoben wird, aber sie haben deutlich ungleiche Chancen zur Realisierung ihrer beruflichen Ziele. Die Frage ist jetzt, welche Funktion soll das Konzept Berufswahlkompetenz haben, wenn man es jetzt sozusagen als Ergänzung oder auch als Nachfolgemodell von Ausbildungsreife betrachtet? Eine Variante ist systemisch strukturell. Dann ging es um die Frage der Unterstützung der Entwicklungsaufgabe Berufswahl im und durch das Bildungssystem. Es ginge also vor allem um Konzepte und Programme zur Unterstützung der beruflichen Orientierung in schulischen, außerschulischen und nachschulischen Bildungsinstitutionen. Und der Fokus wäre eben die optimale Gestaltung des Berufsbildungssystems im Hinblick auf die Unterstützung Jugendlicher in der Berufs- und Lebensplanung. Hier wäre also die Chance, Berufswahl wirklich zum Kerninhalt der beruflichen Orientierung zu machen. Man könnte aber auch Berufswahlkompetenz individuell anwenden. Dann ging es wiederum um die Frage eines individuellen Entwicklungsstands von Jugendlichen. Da wäre zu fragen, wird dann aus ausbildungsreif Berufswahlkompetenz? Mündet das auch in die Messung von Kompetenzen oder von Jugendlichen in Kompetenzbereiche, berufswahlkompetent, noch nicht berufswahlkompetent, nicht berufswahlkompetent? Ist der Fokus dann die Optimierung, Steuerung und Beschleunigung von vermeintlich defizitären Berufswahlprozessen? Fragezeichen. Man kann also erkennen, bei einer rein individuellen Anwendung besteht die Gefahr der Reproduktion einer Defizitorientierung und Selektion und Exklusion in der beruflichen Bildung. Daher plädiere ich für eine subjektorientierte berufliche Orientierung, die der Komplexität, Diversität und sozialen Kontextualität von Entwicklung Rechnung trägt. Ich habe einige Aspekte zur subjektorientierten beruflichen Orientierung zusammengestellt. Die Funktion wäre also die Unterstützung der Berufs- und Zukunftsplanung durch didaktische Angebote und pädagogische Begleitung. Hierzu braucht es bestimmte Rahmenbedingungen, und zwar auch im Übergangssystem, verlässliche personelle, zeitliche und sachliche Ressourcen. Berufsorientierung muss vor allem in der Schule auch dann fester Teil von Schulentwicklung werden. Und Gegenstand wären die individuelle und heterogene Biografisierung Jugendlicher. Also Berufsorientierung wird hier als Teil einer umfassenderen biografischen Arbeit Jugendlicher verstanden. Das Menschenbild würde ich beschreiben, Jugend als eine eigenständige gesellschaftliche Gruppe mit eigenem Recht und Jugendliche als aktiv realitätsverarbeitende Subjekte, und zwar alle Jugendliche, auch bildungsarme Jugendliche oder Jugendliche mit Beeinträchtigungen. Ziel, die Eröffnung von vielfältigen Explorations- und Erfahrungsmöglichkeiten für alle Jugendlichen, denn Berufsorientierung findet nicht nur in formalen Bildungskontexten statt. Ich plädiere auch dann für ein offenes, dynamisches und interaktionistisches Entwicklungsmodell, das die gesamte Lebenslage von Jugendlichen berücksichtigt. Und Berufsorientierung verorte ich institutionell lebenslauf- und übergangsbegleitend. Das heißt, Berufsorientierung endet nicht zum Beispiel nach der allgemeinbildenden Schule. Es ist ein lebenslanger Prozess. Und das bedarf eben unterschiedlicher lebensphasenbezogener Angebote. Grundprinzip, Inklusion als Weg und als Ziel, und zwar in der beruflichen Orientierung ebenso wie in der beruflichen Bildung. Das ist sicherlich eine große Herausforderung, die sozusagen immer noch in der beruflichen Bildung besteht. Ja, so viel erstmal von meiner Seite aus als Input in diese Anhörung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Thielen, für Ihre interessante Präsentation. Dann kommen wir jetzt gleich zum Beitrag von Frau Saleh, die ich Ihnen ebenfalls kurz vorstellen möchte. Dann können wir vielleicht die Präsentation von Herrn Professor Thielen. Ja, super, danke schön. Frau Sindi Saleh ist studierte Lehrerin für die Fächer Mathematik und Chemie, hat aber auch Elektrotechnik sowie die Sprachen Chinesisch und Indonesisch studiert. Sie spricht neben Deutsch auch Englisch, Französisch und Portugiesisch. Nach einigen Jahren Berufserfahrung im Bereich IT ist sie in den Schuldienst in Baden-Württemberg eingetreten und von dort in das Kultusministerium gewechselt. Seit 2019 ist sie kommissarische Referatsleiterin für den Bereich berufliche Orientierung, Bedarf und Planung am Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung Baden-Württemberg. Wir haben Frau Saleh insbesondere deswegen eingeladen, weil sie Mitglied der Bund-Länder-BA-Begleitgruppe der Initiative Bildungsketten ist und sich umfassend zur aktuellen Anwendung und Ausgestaltung des Konzeptes Ausbildungsreife und Berufswahlkompetenz äußern kann. Sehr geehrte Frau Saleh, wir sind sehr gespannt, was Sie uns zu berichten haben. Hiermit übergebe ich gerne. Frau Sali?
Können Sie mich hören?
Ah, jetzt können wir Sie hören. Ich hoffe, ich habe Ihren Namen richtig ausgesprochen. Wenn nicht, verbessern Sie mich bitte gerne.
Nein, das passt schon. Vielen Dank. Vielen Dank für die Vorstellung auch. Ich freue mich sehr, mit Ihnen als Kommissionsmitglieder und Professor Thielen heute in einen Diskurs zu diesem Thema zu gehen, jetzt aus der Sicht der Schule und Bildungsverwaltung. Da es hier vor allem auch um Jugendliche geht, möchte ich mein Eingangsstatement mit der Sinus-Jugendstudie beginnen. Ich sehe aber, die PowerPoint geht nicht weiter. Jetzt. In der vierten Sinus-Jugendstudie, Wie ticken Jugendliche, ist auch ein Abschnitt dem Berufswahlprozess gewidmet. Gefragt nach den Kriterien bei der Berufswahl ist der erste Teil nicht besonders überraschend. Die Informationen zur Berufswahl kommen bei den Jugendlichen aus unterschiedlichen Quellen, nämlich familiärer Umkreis, Freundeskreis, Berufsberatung und so weiter. Überraschender fand ich dann schon Folgendes. Beispielsweise bei Unternehmensbesuchen in Schulen ist den Jugendlichen eine wirklich persönliche Atmosphäre und eine Begegnung auf Augenhöhe wichtig. Natürlich wurde auch erwähnt, der Beruf soll den eigenen Fähigkeiten und Neigungen entsprechen, das Potenzial bestehen, sich kreativ zu entfalten oder einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag mit sich bringen. Eine gute Nachricht ist auch, die Bezahlung hat keine oberste Priorität. Zwar wird ein gutes Einkommen auch von jungen Menschen als Basis für ein gutes Leben gesehen, es bestimmt aber nicht die Berufswahl. Ein Arbeitsklima ist da viel wichtiger. Diese Studie bietet einen guten Einstieg, um sich die Hauptkritikpunkte des Kriterienkatalogs der Ausbildungsreife anzuschauen, die Herr Professor Thielen ja bereits angedeutet hat. Der Kriterienkatalog wurde als Ergebnis des Nationalen Pakts für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland entwickelt. Zu diesem Zeitpunkt gab es ein Überangebot an Ausbildungswilligen. Bereits seit 2008, also seit 12 Jahren, haben wir jedoch den umgekehrten Trend, nämlich dass es mehr Ausbildungsplätze als Ausbildungssuchende gibt. Bis heute kann man feststellen, abweichende Vorstellungen zum Kriterienkatalog als Mindestanforderung zur Erhebung der Ausbildungsreife. Dies bezieht sich darauf, was die einzelnen Kriterien bedeuten, also die Definition, als auch welche Kriterien tatsächlich für alle Ausbildungsberufe relevant sind, da es sich ja um Mindestanforderungen handelt. Geht hier schon wieder nicht weiter? Dann gibt es einen hohen Interpretationsspielraum bei der Umsetzung des Kriterienkatalogs. Oder andersherum ausgedrückt, wenn das Ergebnis bei der Umsetzung des Kriterienkatalogs bei der gleichen oder unterschiedlichen Personen mal so oder mal so aussehen könnte, dann wird unter Umständen das gesamte Verfahren für ungeeignet gehalten. Nicht zum Zug gekommene Bewerber münden häufig unfreiwillig in eine Ausbildungsalternative. Ausbildungsalternative bedeutet hier Jobben, Arbeiten oder berufsvorbereitende Maßnahmen. Nachgewiesen und nicht neu ist außerdem, dass die Ausbildungschancen der Bewerberinnen und Bewerber wesentlich natürlich von der Struktur der regionalen Ausbildungsangebote bestimmt werden. Es ist unbestritten, dass es Jugendliche gibt, die Schwierigkeiten beim Übergang von der Schule in den Beruf haben. Für solche Jugendliche sind berufsqualifizierende Maßnahmen zur Herstellung der Ausbildungsreife durchaus wichtig. Für alle anderen Jugendlichen schlage ich vor, den Zeitraum anzuschauen, in dem Jugendliche während der Schulzeit auf einen Übergang in eine Berufsausbildung vorbereitet werden. In der Handlungsempfehlung der Kultusministerkonferenz aus dieser Zeit über die Orientierungsphase wird gesagt, Zitat, hier geht es für die Schülerinnen und Schüler zunächst darum, ihre eigenen Neigungen, Interessen und Fähigkeiten zu erkunden. Dazu eignen sich Potenzialanalysen oder andere Instrumente zur Selbst- und Fremdeinschätzung. Aus meiner Sicht ist die Schülerin oder der Schüler hier tendenziell passiv. Ihr oder ihm wird gesagt, was sie oder er kann. Das Zeitfenster, um sich beruflich zu orientieren, ist insgesamt sehr klein und beschränkte sich auch noch auf eine Phase, die für die meisten Jugendlichen sowieso eine Zeit des Umbruchs ist, nämlich die Pubertät. Außerdem, Selbsteinschätzung muss man lernen und üben. Erst 2017 gab die KMK in der Empfehlung zur beruflichen Orientierung an Schulen heraus, dass in allen Bildungsgängen der Sekundarstufe 1 und 2 eine curricular verankerte und individuelle berufliche Orientierung stattfinden soll. Und zwar, um frühzeitig die Weichen für eine tragfähige Berufswahlentscheidung zu stellen. Und ganz konkret, im Rahmen der beruflichen Orientierung erhalten Schülerinnen und Schüler teils in einem eigenen Fach, teils fächerübergreifend Informationen über unterschiedliche Berufe und praxisorientierte Einblicke. Insbesondere durch die zum Teil mehrwöchigen Praktika können sie ein praxisnahes Bild von der Arbeitswelt entwickeln. Dies trägt dazu bei, dass die Jugendlichen ihre Berufswahl aufgrund einer realistischen Einschätzung treffen können. Abgestimmte und systematische Konzepte der beruflichen Orientierung unterstützen die selbstständige und eigenverantwortliche Berufswahlentscheidung junger Menschen. Das also empfiehlt die KMK seit 2017. Aber was heißt frühzeitige berufliche Orientierung? Entwicklungspsychologisch werden Geschlechterrollen bereits im Grundschulalter manifestiert. Lehrkräfte, Familie, Peergroup und der Zugang zu Medien, Bücher, Streamingdienste und so weiter haben in der frühkindlichen Erziehung einen starken Einfluss auf die Entwicklung der Rollenbilder. Ob ich als Mädchen also überhaupt darüber nachdenken werde, einen Handwerksberuf zu wählen oder als Junge einen Pflegeberuf, diese Rollenbilder werden bereits vor Eintritt in die weiterführende Schule entwickelt. Wie groß mein Sichtfeld im Bereich der über 330 Ausbildungsberufe ist, davon hängt aber entscheidend eine spätere Passungschance ab. Und damit hat die Schule mit einem neutralen Bildungsauftrag eine herausgehobene Verantwortung. Einige Bundesländer, wie zum Beispiel Sachsen-Anhalt, beginnen ab der Grundschule, Berufe aus dem Erfahrungsbereich der Kinder zu thematisieren. Weitere Möglichkeiten wären Fortbildungsangebote für Lehrkräfte und Eltern zur Sensibilisierung der Genderstereotype. Oder wie wäre es mit der Platzierung von integrierten Unterrichtsangeboten, bei denen auch Eltern eine Rolle spielen? Ein Text, über den man redet, ein Theaterstück, ein kleines Projekt. Jeder von Ihnen wird mir sicher zustimmen, dass man mit der Gesundheitserziehung nicht erst in der 8. Klasse beginnen sollte. Warum nicht auch mit der beruflichen Orientierung frühzeitig anfangen? Bitte verstehen Sie mich richtig. Ich plädiere keineswegs dafür, der beruflichen Orientierung in der Grundschule auf Kosten anderer Inhalte obendrauf zu packen. Grundschulen sollen weiterhin ihrer Aufgabe nachkommen, Kernkompetenzen wie Lesen, Schreiben und Rechnen zu vermitteln. Gut ausgewählt und verbindlich platziert lassen sich meines Erachtens jedoch in allen Fächern der Grundschule die gesellschaftlichen Leitperspektiven, wie zum Beispiel Bildung für nachhaltige Entwicklung, Demokratieverständnis, Gesundheitsprävention oder eben auch altersgerechte Angebote der beruflichen Orientierung unterbringen. Daran schließt sich dann die weiterführende Schule an, die idealerweise curricular verankert für jede Jahrgangsstufe ein Angebot hat. In vielen Schulen ist das bereits gängige Praxis, ohne dass man es so nennt. Häufig ist es aber leider noch vom Engagement einzelner Personen abhängig. Instrumente wie zum Beispiel eine zeitgemäße Berufswahl-App oder eine webbasierte Potenzialanalyse kombiniert mit Praxiserfahrungen, die auf alle vorhergehenden Angebote aufbauen, könnten die berufliche Orientierung zu einem verlässlichen und kohärenten System machen. Potenzialanalysen können also Teil eines Gesamtkonzepts zur beruflichen Orientierung sein, das alle Akteure dabei unterstützt, die Berufswegeplanung möglichst effektiv und vor allem ressourcenschonend umzusetzen. Wovor ich aber dringend warnen möchte, ist die ausschließliche Ermittlung der Berufswahlkompetenz durch wie auch immer geartete Messverfahren abzubilden. Wenn Sie sich anschauen, mit welchem technischen Aufwand künstliche Intelligenzen wie Siri oder Alexa entwickelt werden, ist schnell klar, dass man im Bildungsbereich das nicht leisten kann. Ein geringeres Budget bedeutet aber auch dann immer Kompromisse und Einbußen in der Qualität eines Messverfahrens. Wenn wir die berufliche Handlungskompetenz der Jugendlichen stärken, wird eine zeitweise professionelle, menschliche Beratung trotz der Subjektivität in meinen Augen trotzdem hilfreich sein und die hier auch notwendige individuelle Förderung ermöglichen, die Herr Professor Thielen bereits angesprochen hat. Und laut einer Stepstone-Umfrage wechseln deutsche Arbeitnehmer im Durchschnitt alle 4 Jahre den Job. Dieser Karriereweg kann allerdings von Berufsgruppe zu Berufsgruppe sehr unterschiedlich sein. Dabei ist der Hauptgrund der Wunsch nach einer neuen Herausforderung. Das bedeutet auch, dass nach der Ausbildung die Kompetenz, natürlich auch von Arbeitgeberseite, benötigt wird, sich beruflich weiterzuentwickeln. Berufswahlkompetenz wird also im Prinzip ein Arbeitsleben lang benötigt, zum Beispiel bei Änderung der beruflichen Interessen, Vereinbarkeit, Familie und Beruf und so weiter. Auch wenn die berufliche Orientierung sich hauptsächlich in der Schulzeit bewegt, die berufliche Orientierung alleine in die Verantwortlichkeit der Schule zu geben, würde diese überfordern. Was die Komplexität des Themas beleuchtet, sind folgende Punkte, die keinen Vollständigkeitsanspruch haben. Ein frühzeitiger Beginn der beruflichen Orientierung mit altersgerechten Angeboten fördert die Selbstreflexion. Das wird aber mit erheblicher Überzeugungsarbeit verbunden sein. Die Förderung der Berufswahlkompetenz ist kein linearer Prozess, wie Herr Professor Thielen schon angeregt hat. Das heißt nicht, dass ich je älter, desto klarer sehe ich die Berufswahl, sondern eben im Gegenteil, das Bild, was Sie links sehen mit den Pfeilen, die durcheinander gehen, können vielleicht so einen Berufswahlprozess auch eher abbilden oder die Komplexität eines solchen Berufswahlpasses. Das kann vielleicht auch jeder nachvollziehen, der schon ältere Kinder hat. Wichtig ist also, den Jugendlichen zu aktivieren und immer wieder zu motivieren, weiterzumachen. Standardisierte Messverfahren, wie zum Beispiel Potenzialanalysen, können objektivierende Hinweise geben. Ich sage bewusst nicht objektive Hinweise. Zur ausschließlichen Erfassung aller berufsrelevanten Kompetenzen sind diese jedoch nicht ausreichend. Ich selbst habe viele Jahre bei der Entwicklung solcher Potenzialanalysen mitgewirkt. Daher kenne ich sehr gut die Stärken, aber auch die Grenzen solcher Instrumente. Wenn man sich nur die Kriterien anschaut, die hinter dem Begriff der Ausbildungsreife liegen, dann würde ich sagen, dass die Ausbildungsreife einen Teil der Berufswahlkompetenz abbildet. Heute habe ich aber dafür plädiert, Berufswahlkompetenz als lebenslangen Prozess zur beruflichen Handlungskompetenz zu verstehen. Damit geht dieser weit über die Sicht des Kriterienkatalogs zur Ausbildungsreife hinaus, der ja zeitpunktbezogen ist. Da, genau zu diesem Zeitpunkt, da muss ich's wissen. Meine Handlungsempfehlung bietet daher 2 Blöcke. Einmal die systemische Sicht, also kohärente, aufeinander abgestimmte und transparente Strukturen der beruflichen Orientierung zu schaffen. Mit Instrumenten und Maßnahmen, die man nicht nur entwickelt, sondern vor allem weiterentwickelt. Öffentlichkeitsarbeit. Instrumente und Maßnahmen sind häufig nicht allen Akteuren bekannt, die damit arbeiten sollten. Und dadurch werden natürlich Synergieeffekte nicht genutzt. Und eben für möglichst viele den Übergang in eine Ausbildung zu fördern. Bei den Akteuren fände ich persönlich es sehr wichtig, natürlich alle einzubinden, aber vor allem diese Akteure auch zu koordinieren. Deswegen ist das hier nochmal fett gedruckt. Und koordinieren bedeutet immer, dass man natürlich auch Ressourcen bereitstellen muss für die Koordination. Dann die Qualifizierung von Akteuren über Fortbildung und Vernetzung. Die Vermittlung der systemischen Sicht, die auf der linken Seite geht, auch an die Akteure, wird sehr häufig vergessen. Und um das gesamte System zu entlasten, auch dauerhafte Verantwortlichkeiten der Akteure. Und das schließt sich im Grunde auch an diese dauerhaften Verantwortlichkeiten an, die Eigenverantwortung des Jugendlichen stärken. Das heißt, weg von dem Gedanken, dass Schülerinnen und Schüler beruflich beraten werden müssen, nach dem Motto, nur wir wissen, was gut für euch ist, hin zu Selbstinitiative, also Coaching und Förderung der beruflichen Handlungskompetenz durch geeignete Instrumente. Das alles mit dem Ziel, möglichst viele Jugendliche in eine passende Ausbildung zu bringen und wenigstens auch eine Weile mit Freude und Engagement im Beruf zu halten. Die Initiative Bildungsketten des BMBF fördert genau dies sowohl durch die Bereitstellung der Mittel für den Übergangsschuleberuf als auch durch die Steuerung der Bund-Länder-Gruppe, die den Wissenstransfer zwischen den Ländern ermöglicht. In der letzten Förderperiode lag der Schwerpunkt der Förderung insbesondere darauf, Lücken in der beruflichen Orientierung zu schließen und einen Wissenstransfer zwischen den Ländern für bewährte Konzepte der beruflichen Orientierung zu fördern. In der kommenden Förderperiode wird der Umbau zu einem zusammenhängenden System der beruflichen Orientierung gefördert, das besondere Akteure, wie zum Beispiel der sehr wichtige Einfluss der Eltern auf die Berufswahl, in den Blick nimmt, und besondere Zielgruppen, Stichwort Inklusion, die bisher wenig berücksichtigt wurden. Und wer denkt, dass wir aktuell keine gendersensible berufliche Orientierung benötigen, gibt einfach mal in die Google-Suche Spielzeug für Mädchen oder Jungen ein. Bis hierher erstmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank, Frau Saling, für den sehr interessanten Vortrag und die Präsentation. Ich glaube, Sie hatten erwähnt, man kann das nachvollziehen, wenn man ältere Kinder hat, aber ich glaube auch, alle Anwesenden können sich noch ganz gut daran erinnern, wie das also bei uns selber auch war, wie schwierig es war, welchen Beruf oder welche berufliche Orientierung wir anstreben. Also das, was Sie gesagt haben, Sie beide, das können wir, glaube ich, sehr, sehr gut nachvollziehen. Vielen Dank.
Gerne.
Ich möchte jetzt zur ersten Fraktionsrunde starten.
Vielleicht? Ich glaube, inzwischen könnte Frau Saleh noch ihre Präsentation beenden.
Ja,
okay.
Genau. Und dann möchte ich noch mal nachfragen. Wir haben zwei Telefoncall 5 und 6, die sich noch nicht identifiziert haben. Könnten diejenigen sich bitte mal noch identifizieren? Sonst müssen wir sie leider trennen. Ich hatte hier eben noch Frau Mohoric als eine Anruferin. Genau. Okay. Und wer ist der oder die andere?
Könnte Frau Mohoric kurz was sagen?
Genau.
Aha.
Hallo, Andrea Mohoric hier. Ich höre zu.
Gut, dann wissen wir jetzt, dass sie Call-in-Benutzerin 6 ist. Und ich würde Call-in-Benutzer 5 ausschließen, weil es jemand ist, der sich hier trotz nachhaltiger Aufforderung nicht identifiziert. Das ist jetzt hier für eine nicht öffentliche Sitzung oder öffentliche Sitzung nicht so dramatisch, aber beim nächsten Mal spätestens, glaube ich, müssen wir da streng sein, wenn wir nicht öffentlich beraten. Also, wenn sich jetzt niemand meldet, würde ich das von hier aus tun, ja? Einverstanden, Frau Letius?
Ja, gerne.
Gut. Aha, hat sich erledigt, die Person hat sich ausgeschaltet.
Ah, gut, okay. So, dann Genau, dann können wir jetzt die Fraktionsrunde starten. Ich habe jetzt hier Wortmeldung von Dr. Born und Frau Dorn.
Nein, da muss ich korrigieren, in anderer Reihenfolge, Staffler, Born, Dorn.
Okay, Staffler, Born, Dorn. Vielen Dank, Katrin.
Haben wir dann, aber jetzt fangen wir mal damit an. Ja, ich möchte vielen Dank sagen für die aufschlussreichen Vorträge, die wir gerade gehört haben. Ich würde zu zwei Nachfragen gerne stellen, Frau Sali. Frau Sali, ich habe sehr aufmerksam gefolgt, was Sie gesagt haben, bezüglich wann man denn sinnvollerweise starten sollte eigentlich mit der Berufsorientierung. Und Sie haben gesagt, sehr viel entscheidet sich auch schon sehr früh in also praktisch in der Grundschule bei den Kindern. Und das entspricht sehr dem, was praktisch ich selber so als Gefühl immer schon wahrgenommen habe, auch aus vielen Gesprächen heraus, würde aber gerne von Ihnen noch oder nochmal nachfragen. Das kann ja dann nicht im Sinne einer wirklichen Berufsorientierung sein, sondern geht dann eher in die Richtung, dass die Kinder in der Grundschule
Wir hören dich im Moment nicht oder höre ich dich nur nicht?
Nein, ich habe dasselbe Problem.
Katrin, wir können dich im Moment nicht hören.
Aber mich so jetzt hören?
Ja, jetzt geht's wieder.
Jetzt geht's wieder? Okay, jetzt weiß ich, wie viel Sie noch mitbekommen haben von dem, was ich schon gesagt habe. Mir geht's eben hauptsächlich.
Irgendwas ist immer.
Sie sind wieder nicht zu hören, Frau Staffler.
Ich habe jetzt mein Mikrofon angemacht, vielleicht deswegen. Also ich hatte die Stärken, beziehungsweise Sie hatten angesagt, dass die in der Grundschule die berufliche Orientierung ja in ihrem eigentlichen Sinne nicht beginnen könnte. Und ab dann waren Sie nicht mehr zu hören.
Hauptsächlich. Jetzt versuche ich es nochmal. Kann man mich jetzt wieder verstehen?
Ich höre Sie.
Okay, gut. Also das ist der eine Punkt. Die andere Frage oder beziehungsweise
Katrin, das funktioniert im Moment nicht. Wir können dich aus welchen Gründen auch immer nicht hören. Vielleicht schalt mal dein Bild aus. Vielleicht geht es dann besser. Ansonsten würde ich gerne den Herrn Born mal nehmen und dann dich später dazu holen.
An den Kollegen an der Uhr, erstmal Pause machen, bitte. Das darf jetzt nicht zulasten. Danke. Danke, Elmar.
Katrin, wärst du damit einverstanden, dass wir dann zuerst Herrn Born bitten, die Fragen zu stellen? Ich sehe und höre jetzt gar nichts.
Ich schreibe eine Nachricht im Chatbereich. Mhm.
Ich würde jetzt vielleicht gerne Herrn Dr. Born bitten, seine Fragen zu stellen in der Zeit.
Frau Vorsitzende, das kann ich gerne machen. Jetzt sehe ich, Frau Staffler ist wieder da.
Also,
Frau Lethu, sagen Sie einfach, wenn ich starten soll.
Frau Lethu, Sie haben Ihr Mikrofon nicht an.
Jetzt habe ich das verstanden. Also ich würde sagen, bis wir das geklärt haben, dass wir Frau Staffler wieder hören, würde ich doch Sie bitten, dass jetzt mal Ihre Fragen stellen und dann im Anschluss Frau Dorn und dann wieder Frau Staffler.
Okay, dann würde ich das gerne tun. Vielen Dank für die beiden Vorträge. Meine erste Frage ist an beide, an Thielen und auch an Frau Saleh gerichtet. Bei Herrn Thielen habe ich die Abgrenzung der beiden Konzepte Ausbildungsreife und Berufswahlkompetenz insoweit verstanden, dass sie nicht eindeutig sind, das heißt unterschiedliche Dinge adressieren, zum Teil auch nicht. Bei Frau Saleh habe ich das so verstanden, Berufswahlkompetenz beinhaltet die Ausbildungsreife, geht aber darüber hinaus. Deswegen Frage an beide, wie steht jetzt beide Konzepte zueinander? Das wäre meine erste Frage. Meine zweite Frage geht in die Richtung, Ausbildungsreife intendiert ja unter anderem auch die Fragestellung, die sehr oft von der Wirtschaft adressiert wird, inwieweit sind die Kompetenzen, insbesondere in den Kernfächern, Mathematik, Deutsch und weitere sprachlichen Fächern der Schüler und Schülerinnen auch entsprechend der Curriculars von Hauptrealschule und Gymnasium am Ende vorhanden. Das wird zum Teil kritisch gesehen. Deswegen auch Frage an beide. Was wären Möglichkeiten, damit man da nicht aus einer gefühlten Diskussion in eine belegte Diskussion im Hinblick auf das Vorhandensein der elementaren Kompetenzen in den Kernfächern der Schulen kommt? Und abschließende Frage, gibt es eine Notwendigkeit, dass man beide Konzepte Ausbildungsreife und Berufswahlkompetenz ineinander oder zueinander in Beziehung setzt, beziehungsweise ineinander aufgehen lässt? Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich möchte gern sammeln. Dann würde ich noch Frau Dorn gerne dazu nehmen.
Ja, danke. Ich hoffe, man kann mich hören. Vielen Dank an beide Vortragenden. Herrn Professor Thielen möchte ich nachfragen. Ich habe mir Ihre sehr starke Aussage notiert. Es gibt keinen empirischen Beleg für fehlende Ausbildungsreife. Sie haben am Ausbildungsreifekatalog, den wir, ich war damals schon dabei für die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, 2004 und dann erneut 2009 mit allen damals beteiligten Ausbildungspaktpartnern und mit der BA entwickelt haben, als nicht wissenschaftlich. Ja, wissenschaftlich war er nicht. Er war, jetzt mache ich mal ein bisschen provokativ die andere Logik auf, er war basiert auf gesundem Menschenverstand und Erfahrung der Praxis. Und damit war er wesentlich in seiner Entstehung ähnlich verankert wie die Ausbildungsordnung überhaupt, die auch sehr stark aus der Logik der Sozialpartner kommen, die miteinander Berufe schaffen und die Anforderungen definieren und auch die Curricula dazu aufschreiben. Wir haben eine Situation nach wie vor, dass nach den PISA-Befunden 18-19% der 16-17-Jährigen, also 1 bis 2 Jahre vor Schulabschluss, PISA-Stufe 1 nicht erreichen und damit im Lesen- und Schreibenbereich zum Beispiel nur sehr schwach alphabetisiert sind. Wir haben einen Befund, dass ein großer Teil der Jugendliche auf dem freien Ausbildungsmarkt, und den haben wir, die Betriebe können genauso auswählen wie die Jugendlichen, vielfach nicht in eine Ausbildung einmünden, obwohl wir im Moment zum Ende des Berufsberatungsjahres, genau wie in den Vorjahren, doppelt so viele freie Ausbildungsplätze wie Bewerber haben. Also die Betriebe suchen Bewerber, sind offen, sind auch immer stärker, in immer größerem Ausmaß bereit, selber in die Grundqualifikation mit zu investieren. Das merkt man auch daran, dass immer weniger Jugendliche nach den BIBIC Paragraph 66er Berufen für Jugendliche mit Handicaps ausgebildet werden, sondern auch Jugendliche mit einem schwachen Profil tatsächlich in reguläre Ausbildung einmünden. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie Ihrerseits mal positiv definieren würden, was sind denn legitime Anforderungen an Jugendliche aus Ihrer Sicht in den Grundkompetenzen Rechnen, Schreiben, Lesen und heute sicherlich zunehmend auch digitale Grundfertigkeiten. Und dann habe ich eine Frage an Frau Saleh. Sie sind ja so an der Schnittstelle zwischen Verwaltung und Praxis. Wie erleben Sie denn in Ihrem Bundesland, wenn Sie dort stark tätig sind, so habe ich es verstanden, die praktische Begegnung zwischen Schulen und gerade Betrieben? Das interessiert mich jetzt mit meinem Arbeitgeberhintergrund. In der Berufsorientierung, wie konstruktiv findet denn die Begegnung auf gleicher Augenhöhe statt, wenn Jugendliche Betriebsbesuche machen? Was helfen die regionalen Schule-Wirtschaft-Kooperationen von Schulen und Betrieben, Schulverwaltung und Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbänden? Wie schätzen Sie das Berufswahlsiegel ein, das ja bundesweit und auch in Ihrem Bundesland Schulen mit einer exzellenten Berufsorientierungsarbeit auszeichnen? Und wie schätzen Sie die Rolle der BA ein? Das habe ich noch ein bisschen vermisst. In meiner Wahrnehmung aus der Praxis ist die BA die Spinne im Netz bei der Berufsorientierung und nicht so ein Partner unter vielen. Wie würden Sie Ihre Rolle generell definieren und inwieweit, wie können wir im Moment die BA unterstützen, dass sie tatsächlich wieder in vollem Maß ihre Berufsorientierungsarbeit wahrnehmen kann, angesichts der Corona-Situation, die es auch sehr schwierig gemacht hat, in den Schulen noch mit dem Thema tatsächlich anzukommen und den Kontakt zu den Schülern über die Schulen auch zu finden.
Danke, Frau Dorn. Jetzt möchte Katrin Staffler es noch einmal versuchen. Sie hat sich neu eingewählt. Katrin, wir gucken jetzt mal, ob wir dich hören.
Jawohl, ein letzter Versuch. Kann man mich hören?
Ja, laut und deutlich.
Gut, wunderbar, danke schön. Also ich glaube, mein erster Punkt war angekommen, die Frage, inwieweit die frühe Berufsorientierung in der Grundschule tatsächlich eine Berufsorientierung oder stattdessen eigentlich eher das Vermitteln, was für Kompetenzen habe ich denn eigentlich ist. Zweite Frage auch an Frau Saleh. Sie sind in Ihrer Stellungnahme, kritisieren Sie, dass es viele Angebote gibt, die nicht alle Akteure erreichen. Welchen Beitrag könnte denn da Digitalisierung leisten? Und noch eine Frage an Herrn Professor Thielen, nämlich die Frage, Sie schreiben, dass gerade informelles Lernen außerhalb von Bildungsinstitutionen eine hohe biografische Relevanz hat für die Berufswahl. Jetzt lernen gerade Kinder und Jugendliche ja ganz viel über den digitalen Wandel, auch informell. Inwieweit wirkt sich denn das auf Berufsorientierung, Berufswahlkompetenz und die Berufswahl final dann letzten Endes auch aus? Können Sie dazu vielleicht was sagen? Dankeschön.
Vielen Dank, Katrin. Jetzt hat es funktioniert. Jetzt übergebe ich denn an die Frau Saleh und den Dr. Thielen, Professor Thielen, zur Beantwortung.
Gut, dann kann ich ja mal beginnen. Zuerst mit der Frage, ob berufliche Orientierung in der Grundschule schon erfolgen soll. Ich würde es halt nicht unbedingt berufliche Orientierung nennen, auch wenn das sicher Vorläufer der beruflichen Orientierung ist, weil es meines Erachtens nicht so sehr um die Berufe selber geht, sondern eben, wie vorhin schon gesagt, Rollenverständnis, Stärken, Schwächen zu reflektieren und so weiter. zu Ihrer Frage, dass wir viele Angebote haben und viele Personen nicht davon mitbekommen, dass es diese Angebote gibt, sei es, weil sie kultus- oder ressortübergreifend sind oder bundesweit sind, manche nur regional sind. Da könnte natürlich die Digitalisierung auch einen großen Beitrag zur Bündelung beitragen. Allerdings wird es auch trotzdem ein schwieriger Konsens sein, weil natürlich jeder auch Interesse daran hätte, diese Dinge bei sich zu bündeln, sodass natürlich auch so ein bisschen so eine Claim-Absteck-Mentalität vermieden werden muss dort. Dann vielleicht noch einen ganz kurzen Statement zu den Kernkompetenzen in der Schule. Ja, PISA hat zutage gebracht, dass einige Kernkompetenzen bei einigen Schülerinnen und Schülern auch nicht erfüllt sind. Das ist natürlich auch bundesweit sehr unterschiedlich zu sehen. Das Hauptproblem zwischen dem, was wir in der Schule Vermittlung von Kernkompetenzen verstehen und das, was aber Betriebe dann brauchen, das ist, glaube ich, diese Grunddiskussion, die man aufmachen müsste. Das heißt, wenn Schule der Ansicht ist, zum Beispiel, sie hat ihren bildungssprachlichen Auftrag in Deutsch erfüllt, dann heißt das noch lange nicht, dass ich in einen Betrieb komme und weiß, wie ich ein Kundengespräch führen muss. Und da ist eben meines Erachtens eine ganz starke Zusammenarbeit von all diesen Netzwerkpartnern, die Sie angesprochen haben, notwendig. Also sei es die Tandempartner der Berufsberatungen, die Betriebe, dass die regelmäßig in Kooperationen mit den Schulen treten und am besten eben nicht nur ein Betrieb, sondern mehrere Betriebe mit den Schulen kooperieren, damit eben auch mehrere Berufsfelder abgebildet werden. Dann dieses sehr wichtige Netzwerk Schule-Wirtschaft, was Sie angesprochen haben. Also gerade in Baden-Württemberg versuchen wir sehr stark, diese Netzwerkstruktur über Personal, was von uns im Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung ausgesteuert wird, um eben solche Angebote, die eben auch regional sich bewährt haben, zu transportieren in andere Regionen. Und ich glaube, dass das ein ganz großer Knackpunkt der Geschichte ist. Gut, damit will ich es lassen.
Ja, die erste Frage, die bezog sich ja nochmal auf die Abgrenzung von Ausbildungsreife und Berufswahlkompetenz. Es ist also richtig, die Berufswahlkompetenz, die wird im Kriterienkatalog zur Ausbildungsreife auch adressiert, aber sie ist dort eben nur ein Bereich neben ganz, ganz vielen anderen. Und bei der Frage, wie dann Ausbildungsreife eingeschätzt wird von Seiten der Arbeitsagentur, da spielt das dann sozusagen nur eine sehr untergeordnete Rolle, weil diverse andere Leistungsbereiche, Motivation und so weiter eben auch angesprochen sind. Und das ist ja auch deutlich geworden an dem zweiten Wortbeitrag. Ein wesentlicher Unterschied besteht eben darin, dass der Kriterienkatalog eher ein Konzept ist, das sozusagen entwickelt wurde mit einem hohen praktischen Anwendungsbezug, aber nicht so sehr mit einer theoretischen Fundierung im Hintergrund. Und das sehe ich jedenfalls bei den Berufswahlkompetenzmodellen eben viel stärker gegeben, dass die sich sozusagen dezidierter an einem theoretischen Rahmen sozusagen orientieren und dass dann die Messinstrumente, wie die zum Beispiel ja der Kollege Raczynski entwickelt hat, dass die eben stärker sozusagen wirklich auch an psychologisch, während eben die Arbeitsagentur die Einschätzung von Ausbildungsreife mit Einschätzungsbögen macht, wo also die Beraterinnen eben bestimmte Kriterien eben ankreuzen und eine sehr subjektive Einschätzung geben. Und das halte ich eben vor dem Hintergrund, dass das Selektionsentscheidungen sind, eben für problematisch. Das schließt dann auch schon an zu der Frage, sozusagen zu meiner Kritik an dem Ausbildungsreifekatalog. Ich habe nicht gesagt, dass es empirisch keine Hinweise gibt, sondern dass der Katalog selber für die These der fehlenden Ausbildungsreife von Jugendlichen keine keine Studien, keine Belege anführt. Also er überlässt das sozusagen den Leserinnen. Sie haben das jetzt sehr stark bezogen auf den Bereich schulischer Leistungen, Lesen, Schreiben, Rechnen und so weiter. Und genau das wird ja aber über Schulzeugnisse, über Zertifikate abgebildet. Aber das Besondere ist ja an Ausbildungsreife wie auch an Berufsreife, dass es ja eben weit über den Bereich von schulischen Leistungen hinausgeht, dass da viele weitere Merkmale, die gesamten Soft Skills beispielsweise, ja mit hinzukommen. Und die Unternehmen ja aber selber, so wie ich die DIHK-Umfragen jedenfalls lese, das Problem gar nicht so sehr bei schulischen Leistungen ja sehen. Die sagen sie ja, die können sie auch durchweg kompensieren durch Nachhilfe. Sie sehen ja die Probleme eher in anderen Bereichen. Und das wechselt natürlich auch je nachdem, in welchem Jahr die Umfrage stattfindet. Und aktuell wird ja ganz stark beklagt, die problematische berufliche Orientierung von Jugendlichen. Und da muss man eben sagen, gibt es in den Studien, die wir haben, über die Berufsorientierung von Jugendlichen keine Hinweise auf pauschale Defizite. Sicherlich gibt es Hinweise dafür, dass sich immer mehr Jugendliche für höhere Schulabschlüsse interessieren, dass die sozusagen stärker den Fokus legen, sozusagen auf eine verlängerte Schulzeit und dass die nicht unbedingt mehr direkt in Ausbildung einmünden müssen. Das ist sicherlich für die Unternehmen ein Problem, gerade bei zunehmend unbesetzten Ausbildungsplätzen. Das würde ich aber nicht als Defizit von Jugendlichen definieren. Wir müssen ja auch sehen, dass ganz, ganz viele junge Menschen mit Studienberechtigung nicht direkt in ein Studium einmünden. Also dem neuesten Bildungsbericht nach macht das weniger als die Hälfte in dem Jahr, in dem die Hochschulzugangsberechtigung erworben wird. Das heißt, diese jungen Menschen aus privilegierten Kontexten nehmen sich ja auch Zeit für die Studienorientierung und treffen die nicht unmittelbar im Anschluss. Und ähnliche Phänomene haben wir eben auch bei Jugendlichen mit unteren Schulabschlüssen. Und das wird dann in diesen Unternehmensbefragungen zum Teil eben beklagt. Da wird auch darauf hingewiesen, dass so etwas wie ein freiwilliges soziales Jahr, freiwilliges kulturelles Jahr, dass das sozusagen ein Problem ist, weil der Eintritt in eine Berufsausbildung sich verzögert. Man könnte doch aber auch sagen, das sind doch wertvolle Erfahrungen in der beruflichen Orientierung von Jugendlichen, die vielleicht nochmal auch dazu helfen, eine klarere Berufsorientierung, Berufswahl für sich zu treffen. Und ich finde, das ist eine gesellschaftliche Frage, warum man solche sozusagen Möglichkeiten jungen Menschen mit Studienberechtigung und andere nicht.
Herr Professor Thielen, ich unterbreche Sie sehr ungern. Die Uhr läuft schon weiter, und zwar rückwärts. Also die Zeit von der CDU ist jetzt, glaube ich, schon, ich würde eher sagen, 3 Minuten überschritten. Aber das werden wir dann in der zweiten Runde fairerweise dann auch abziehen und dann mit einer geringen Zeitvorgabe beginnen. Es tut mir leid, ich weiß, das ist ein Thema, das ja tagesfüllend wäre. Ich habe jetzt folgende Wortmeldungen von der SPD-Fraktion, Frau Fahimi, Herr Paschke und dann Frau Völlers.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch an unsere beiden Inputgeber. Das ist, finde ich, extrem hilfreich zur Sortierung. Ich mache mal eine verkürzende Zusammenfassung für mich. Von dem, was ich von Ihnen beiden gehört habe, komme ich zu dem Ergebnis, Ausbildungsreife ist einfach zu eingeengt und die Berufswahlkompetenz ist doch ein sehr viel zeitgemäßeres Instrument mit Blick darauf, dass es um eine ganzheitliche Betrachtung der Person geht, um die ganz individuellen Potenzial- und Förderbedürfnisse, aber eben auch um ein lebenslanges, also im Sinne von Bildungsketten ausgerichtetes Instrument. Insofern ist für mich quasi die Entscheidung, auf was wir setzen sollten, eigentlich schon relativ klar. Nichtsdestotrotz, hier ist ja auch schon angemerkt worden, die Kritik daran, dass es eben auch schulische Mangel oder Fehlentwicklungen gibt, die eben nicht ausreichende klassische Basiskenntnisse zur Verfügung stellt, bleibt ja ein virulentes Problem. Also heißt das, dass wir das dann eben einfach als besonderen und individuellen Förderbedarf im Übergangssystem berücksichtigen müssen? Oder sagen Sie, das ist eigentlich ein ganz anderes Thema, was in dieser Kontroverse von Ausbildungsreife und Berufswahlkompetenz gar keine Rolle spielt? Für mich würde sich vor allem da nochmal an Herrn Thielen die Frage stellen. Es gibt ja in dieser, ich sag mal, in diesen Entwicklungsschritten Potenzialanalyse, Berufsorientierung, Übergangsbereich, eventuell Ausbildung, auch immer wieder die Forderung nach so etwas wie einem begleitenden Berufswahlpass. Wie würden Sie das einschätzen? Macht das wirklich Sinn? Denn die ganzheitliche Kompetenzbetrachtung macht es sicherlich auch schwierig, dass tatsächlich zu dokumentieren, und wäre das nicht vielleicht auch die Gefahr eines neuen Selektionsinstrumentes? Und an Frau Saleh nochmal konkret die Frage. Ich fand das sehr hilfreich, wie umfangreich Sie auch unsere Fragen beantwortet haben. Sie setzen ja sehr auf den kontinuierlichen Prozess, dass eben häufiger als nur einmal in der Schullaufbahn eben eine solche Orientierung erfolgen muss. Wie wichtig die regelmäßige Rückmelde- und Fördergespräche sind, und schlagen dann vor, eine Einrichtung regionaler Koordinierungsstätten der beruflichen Orientierung. Könnten Sie das bitte nochmal vertiefen, was genau Sie darunter verstehen? Wo und wie soll das institutionalisiert sein? Soll das landesrechtlich organisiert sein oder in den Kommunen? Wer ist da Partner? Also inwieweit soll da auch die öffentliche Hand in irgendeiner Art und Weise institutionalisierend eingreifen, neben der BA oder ergänzend zur BA? Und in diesem Sinne können Sie ja vielleicht auch noch mal erklären, inwieweit eben schon in den gemeinsamen Gesprächen, die Sie zwischen den Ländern führen, eben diese, ich sag mal, aufeinander abgestimmten Förderfragen und wie die Orientierung im Übergangsbereich eigentlich sich sortieren soll, welche Maßnahmen und Anregungen es da schon gibt.
Ja, also ich möchte nicht missverstanden werden. Selbstverständlich sind schulische Kenntnisse relevant. Und das ist ja auch der Kern von Schulabschlüssen, dass Schulabschlüsse dazu Aussagen machen. Und eben dazu haben wir aber Schulabschlüsse. Und dazu brauchen wir nicht weitere sozusagen Instrumente, um das zu zertifizieren. Ein großes Problem sind Jugendliche ohne Abschluss. Diese Zahl ist ja wieder leicht auch im Steigen, was die Bildungsberichte zeigen. Und da ist sicherlich eine große Herausforderung, dass man dafür weiter Sorge trägt, dieses Problem sozusagen zu lösen, dass also weniger Jugendliche, junge Menschen ohne Schulabschluss die Schule verlassen. Das ist aber eine Kernaufgabe von Schule sozusagen und würde ich jetzt nicht als Aufgabe von Berufsorientierung sehen, außer natürlich die Möglichkeit, dass Jugendliche auch weiterhin in nachfolgenden Bildungsschritten im Übergangssektor beispielsweise die Möglichkeit haben sollen, Schulabschlüsse nachzuholen. Ich würde aber dennoch dafür plädieren, dass man den Ausbildungsreifekatalog in seiner Anwendung vor allem wissenschaftlich evaluiert. Es ist ja keine Transparenz, wie viele Jugendliche werden aus welchen Gründen als nicht ausbildungsreif eingeschätzt. Umgekehrt wird dabei indirekt häufig der Schluss gezogen, Jugendliche im Übergangssektor sind pauschal eben nicht ausbildungsreif. Und das würde ich eben deswegen sozusagen stark problematisieren. Jetzt habe ich die zweite Frage aber leider vergessen.
Berufswahlpass.
Ja, also der Berufswahlpass in der Papierform, wir haben mal in Bremen eine Erhebung gemacht, der wurde damals von weniger als 10% der Schülerinnen genutzt. Und Hintergrund ist, dass der wenig jugendtauglich ist. Mittlerweile gibt es aber spannende Ansätze, dass man digitale Portfolios entwickelt. Die bieten den Vorteil, dass Jugendliche sozusagen digitale Medien nutzen, um ihren Berufsorientierungsprozess zu reflektieren. und eben damit einerseits beruflich orientiert werden, aber auch eben digitale Medienkompetenz erweitern. Und da wissen wir ja, da gibt es mittlerweile ja auch Studien dazu, es gibt einen großen Teil an Jugendlichen, die machen zwar viel mit digitalen Medien, haben aber da einen großen Unterstützungs- und Förderbedarf. Und das kann man, glaube ich, nochmal weiter dran arbeiten, solche Konzepte weiterzuentwickeln, also digitale Portfolio-Instrumente.
Vielen Dank, Herr Thielen. Jetzt Herr Paschke und dann anschließend Frau Völlers. Ich würde die beiden gerne zusammennehmen, die Fragen, und dann, Herr Thielen, dass Sie dann die Fragen dann beantworten. Dankeschön.
Ich werde kurz fassen. Kritik von Herrn Dr. Thielen an der Bildung. Reife an der sogenannten friedlichen Zustimmung.
Markus, man hat ganz schlecht abgehackt. Vielleicht kannst du das Bild ausmachen oder vielleicht geht es dann besser oder etwas näher zum Mikrofon. Ja,
ich versuche es mal. Geht das so besser? Ich wollte sagen, die Kritik von Dr. der Ausbildung.
Max, kann ich auch nicht besser, da kommst du ganz abgehackt an.
Na, das ist ja dann vielleicht erst Maya, Lisa Schloss, und ich versuche nochmal hier ein paar Einstellungen zu regeln.
Danke.
Ja, dann springe ich mal schnell ein. Der Schwerpunkt der Enquete ist ja berufliche Bildung der digitalen Arbeitswelt. Ich bin selber Lehrerin gewesen vor meinem Mandat und habe natürlich als Gymnasiallehrerin an einer Gesamtschule auch Berufsorientierung unterrichtet, vielleicht stärker als andere Kollegen das an den klassischen Gymnasien getan haben. Daher meine Frage an Frau Sully. Sie haben ja eben auch schon viele Punkte dazu ausgeführt, wie relevant Peergroups, Elternhaus und so weiter für die Berufswahl ist. Die Frage ist halt, wie müssen wir konkret vielleicht bei unseren Gymnasialkollegen nochmal nachsteuern und insbesondere, wie müssen wir auf der Kompetenzebene den Bereich der Digitalisierung der Arbeitswelt vielleicht auch stärker in der Lehramtsausbildung implementieren, als das, was die reine Nutzung im Unterricht angeht, beziehungsweise alles, was unterrichtsrelevant ist, sondern weitergehend, wie das im Bereich der Orientierung der digitalen Arbeitswelt auch zu verstehen ist, soweit von mir in aller Kürze.
Völlers, Markus Paschke, möchtest du es nochmal bitte probieren?
Ich probiere es nochmal, ist jetzt besser?
Ja.
Gut,
ja.
Dann, ich wollte Herrn Dr. Thielen da zuhören, weil die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, ist, dass bei dem Thema Ausbildungsreife zurzeit durch die individuelle Betrachtung, insbesondere denen, die auch schon in der Schule negative Erfahrungen gemacht haben, häufig negative Erfahrungen hinzugefügt werden. Und statt die positiven Eigenschaften zu stärken, individuell auf sie zuzugehen. Ich habe das auch so nachvollziehen können, dass sowohl bei der Ausbildungsreife als auch bei der Berufswahlkompetenz immer ein Problem oft, wenn man sie rein individuell betrachtet, was leider häufig der Fall ist, weniger themisch strukturell. Das würde ja sehr viel stärker auch die individuellen Fähigkeiten mit ein, die Struktur entsprechend anzupassen. Da hätte ich nochmal einen Hinweis, vielleicht, wie man da auch nochmal stärker die strukturellen Punkte mit in die Bewertung mit reinbekommen kann und wie wir da die BA und andere Stakeholder, die sind, mit einnehmen können.
Ja, vielen Dank, Markus. Leider war es ein bisschen abgehackt. Ich weiß nicht, ob Herr Professor Theilen und Frau Sali das richtig mitbekommen haben, aber ich übergebe dann zur Beantwortung an die beiden Sachverständigen.
Dann würde ich mal anfangen, und zwar mit der Frage, was das Gymnasium letztlich konkret machen kann, um die berufliche Orientierung dort stärker zu verankern. Ich glaube, dass letztlich natürlich die Haltung von Lehrkräften, Eltern und Schülerinnen und Schüler dahingehend geändert werden muss, dass es reicht, erst in der Oberstufe mit der beruflichen Orientierung zu beginnen. Aus den gesagten Gründen, die ich in meinem Impulsvortrag auch gegeben habe, dass man eben diese Selbstreflexion und so weiter und so fort einfach üben muss. Und wenn man erst in der 11. Klasse beginnt, an seinen überfachlichen Kompetenzen die zu reflektieren, dann ist es meines Erachtens zu spät. Oder ja, genau. Deswegen, und weil natürlich Lehrkräfte es in der Regel nicht sehr schätzen, wenn man ihnen on top noch eine Aufgabe gibt, denke ich, dass es wichtig ist, dass die Angebote, die gemacht werden, innerhalb des Unterrichts verankert werden. Also wir haben in Baden-Württemberg ja auch schon das Fach Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung ab der Klasse 8. Und es gibt natürlich schon vorher ab der 5. Klasse Möglichkeiten, dort Sachen in spielerischer Form oder in niederschwelligere Form zu verankern, ohne dass Lehrkräfte so wahnsinnig viel Arbeit damit haben, sich in diese Materie einzuarbeiten. Denn sie müssen immer bedenken, Lehrkräfte sind unter Umständen ein ganzes Leben lang nur in einer Schule gewesen. Woher sollen sie denn letztlich auch wissen, wie man diese berufliche Orientierung als System zusammen mit allen Partnern auch mitdenken kann, um sich auch selbst zu entlasten? Das heißt, wir erleben immer wieder, dass sehr engagierte Lehrkräfte auch an den Gymnasien völlig überarbeitet sind, weil sie eben denken, sie müssen alles selber machen und das System eben nicht kennen. Also natürlich dann im Minimum den Tandempartner der Bundesagentur für Arbeit. Aber schon in den Kreisen Schule Wirtschaft sind häufig eben nicht die Gymnasien vertreten. Das heißt, ich denke mir, ein Mix aus Instrumenten, die eben bei uns von der Kultusverwaltung kommen sollen und dann eben entsprechend auch gesteuert und bekannt gemacht werden, und eben ein Mix aus Angeboten, die man an Schulen ausprobiert, pilotiert, verbessern lässt, damit Lehrkräfte im Endeffekt aus einem Baukasten, womöglich aus einer digitalen Plattform, wo alle Zugriff haben, sich die Sachen runterholen können, und zwar abhängig davon, in welcher Stufe sie sich bewegen, wen sie fördern möchten, ob sie Mädchenförderung, Jungenförderung machen wollen und so weiter, wie in einem Shopsystem sich im Endeffekt dort reinbuchen könnten. Vielen Dank.
Ich hatte noch eine Frage zu regionalen Koordinierungsstellen, die ist noch nicht.
Ah, genau. Da könnte ich auch noch was sagen. Das schließt sich sogar daran an. Also bei uns in Baden-Württemberg haben wir schon seit vielen Jahren die sogenannten Ansprechpersonen für berufliche Orientierung, die an allen staatlichen Schulämtern und Regierungspräsidien, also letztlich an 25 Behörden verankert sind und die Aufgabe haben, vom Kultusministerium bisher gesteuert, berufliche Orientierung an die Schulen zu bringen und dort eben auch zu vernetzen. Und da sind wir jetzt gerade dabei, seit anderthalb Jahren dort eben auch zu bündeln, weil wir festgestellt haben, dass es in Baden-Württemberg, wo natürlich auch das Land viel Geld hat für Maßnahmen und diese auch umgesetzt hat, dass es einfach unheimlich viele unübersichtliche Anzahl von Maßnahmen gibt. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass man so ein abgestimmtes Förderkonzept den Schulen gibt, weil die wollen natürlich nicht aussuchen zwischen 15 verschiedenen Angeboten, weil Schule letztlich etwas haben will, wo sie im Idealfall auch über mehrere Jahre machen können, wo dann klar ist, aha, in der 8. Klasse kommt dann die Ausbildungsmesse und die wird von dem und dem Akteur organisiert, brauche ich eigentlich mich nur mit einklinken, muss ich aber nicht selber organisieren und so weiter und so fort. Und da, denke ich mal, hat die Initiative Bildungsketten eben wirklich einen ganz klaren Vorteil als Bundesinstrument, würde ich das mal jetzt nennen, weil sie eben diese Mittel für solche Systeme eben auch bereitstellt. Sodass, und dass natürlich so ein Austausch zwischen den verschiedenen Ländern auch erfolgen kann. Also ich muss auch sagen, für mich, ich bin jetzt halt seit, ich glaube, 6 Jahren in dieser Bund-Länder-Begleitgruppe, war es dann nochmal sehr interessant zu sehen, was kleine und große Bundesländer an Maßnahmen, an guten Maßnahmen schon in ihrem Portfolio quasi als Standard drin haben, wovon wir überhaupt nichts wussten. Und das ist natürlich eine Sache, daran muss man arbeiten.
Ja, vielen Dank, Frau Saleh. Waren jetzt noch Fragen an Herrn Professor Thielen? Ist auch hier schon fortgeschritten oder abgelaufen? Oder waren die Fragen von der SPD?
Ja, die waren mehr oder weniger beantwortet. Ich glaube, es ging an Praschke eigentlich nochmal um die Frage Verhältnis zu den Ansätzen, die es in der BA gibt, so ähnlich wie ich das gerade eben auch gefragt hatte. Aber müssen Sie sagen, ob wir das in der zweiten Runde nochmal vertiefen.
Okay, vielen Dank. Dann übergebe ich jetzt an Herrn Seifen von der AfD. Oder für die AfD.
Ja, vielen Dank, Frau Letius. Wert natürlich nicht einer gewissen Komik, dass wir uns der Digitalisierung befleißigen und wir dann doch die Mängel dieses Systems im Augenblick noch wahrnehmen müssen. Aber auch da wird natürlich Deutschland Fortschritte machen, denn auch der Berliner Flughafen ist ja jetzt endlich eröffnet worden. Ja, den beiden Vortragenden vielen Dank. Sehen Sie es mir bitte nach, dass ich Ihren Thesen nicht so richtig folgen möchte, weil ich doch eine Reihe von Widersprüchlichkeiten entdeckt zu haben glaube. Mir scheint doch der Gegensatz zwischen Ausbildungsreife und Berufswahlkompetenz nicht gegeben zu sein, sondern eher künstlicher Natur sein. Und ich würde sogar sagen, dass die Ausbildungsreife Berufswahlkompetenz einschließt. Das heißt also, die Fähigkeiten, die ein Lehrling mitbringt, schulischer Natur, Persönlichkeitsnatur von der Persönlichkeit her. Und dazu gehört natürlich auch, sich selbst einzuschätzen. Das heißt also, die Fremdeinschätzung und die Eigeneinschätzung nicht deckungsgleich zu machen, das wäre ja Quatsch, aber zumindest sie in eine gewisse Nähe zu bringen. Und daraus resultieren jetzt meine Fragen an Sie. Ich will jetzt nicht differenzieren, weil beide Vorträge doch sehr stark ineinander gingen. Und ich würde Sie bitten, dann zu entscheiden, wer die Fragen beantworten möchte und möglicherweise ja auch beide zu einer Frage Stellung nehmen. Also, Herr Professor Thielen, Sie haben unter anderem von dem Phasenmodell gesprochen im Bereich Hintergründe des Konzepts Berufswahlkompetenz. Und beim Phasenmodell geht es um Einstimmen, Erkunden, Entscheiden und Erreichen. Meine Frage ist, wie kann so ein Phasenmodell gelingen, wenn man nicht die eigenen Fähigkeiten als Folie vor sich hat und damit das leisten kann, was Sie in diesem Phasenmodell vorsehen? Zweitens, Sie sprechen so abweisend von Defizitorientierung. Aber gehört es nicht zur Ausbildungsreife und gerade zur Berufswahlkompetenz innerhalb der Ausbildungsreife dazu, dass man seine Stärken und Schwächen, ich sage jetzt mal, illusionslos eingesteht? Wenn ich Höhenangst habe, dann kann ich eben den Beruf des Dachdeckers schwerlich ergreifen. Und ich sehe das auch nicht als Diskriminierung, sage ich Ihnen ganz ehrlich ein, sondern sowohl die Schule wie auch die Umgebung des Individuums und das Individuum selbst hat ja die Aufgabe, in der Schule und dann später als Jugendlicher zur Enttäuschung zu führen. Zur Enttäuschung. Das heißt also im wörtlichen Sinne, jeder von uns hat möglicherweise Illusionen über sich, Visionen, man möchte irgendwas werden, was man toll findet. Und dann muss man eben feststellen, dass man zu einigem geeignet ist und zu anderem nicht. Das ist ein verantwortungsvolles Unterrichten für den Lehrer und dazu gehört auch, dass der eigentliche Jugendliche dann die Kompetenz hat zu entscheiden, was er kann. Also ist es nicht so, dass Stärken und Schwächen jeder für sich herausarbeiten muss und dazu auch die Fremdeinschätzung braucht. Und drittens, ich glaube, Frau Frau Salech hat davon gesprochen, dass es in der Berufswahlkompetenz dann mehr auf Eigenverantwortung ankommt. Also erstens mal, ehrlich gesagt, die Pädagogik beginnt nicht jetzt. Ich bin ja schon ein etwas älteres Semester und seitdem ich Jugendlicher war, höre ich nichts anderes, als dass wir Jugendlichen Eigenverantwortung tragen müssen. Also das ist schon ewig alt. Und wenn Sie die pädagogischen Diskussionen verfolgen, gibt es das schon natürlich im 19. und im 18. Jahrhundert, wenn man von Eigenverantwortung spricht. Und wahrscheinlich ist das noch viel älter. Also wir erfinden da ja nichts Neues. Aber jetzt meine Frage. Gehört es nicht gerade zur Eigenverantwortung, dass der Jugendliche in seinem gesamten Ausbildungsprozess mit allen möglichen Hilfestellungen, die man ihm natürlich gibt, auch Berufsorientierung, da bin ich übrigens mit Ihnen einer Meinung, ab Klasse 8 spätestens, dass dazu eben gerade gehört, Stärken zu erkennen, aber auch Dinge zu erkennen, die bei einem nicht so ganz stark sind. Und das eben auch zu akzeptieren. Das ist sozusagen auch ein Prozess der Selbstannahme, dass man nämlich neben seinen Stärken auch die Schwächen akzeptiert und sich, jetzt mal etwas pathetisch ausdrücken, und sich so, wie man ist, auch dann lieben lernt. Das gehört gerade dazu, gerade für den Erzieher, das einem jungen Menschen deutlich zu machen. Und ihre Angst, die sie immer haben, dass man, wenn man Schwächen anspricht, von Defiziten spricht, das finde ich also fast ein bisschen inhuman. Und ein letztes, wir sprechen immer von Diversität, Frau Salech, und Sie haben so ein bisschen anklagend diese beiden Spielzeug-Tableaus vorangehalten. Wenn wir von Diversität sprechen, dann lassen wir sie doch einfach zu. Und wenn Jungs mit Puppen spielen, dann sollen sie das. Und wenn sie nicht mit Puppen spielen, sollen sie das. Und wenn Mädchen das tun, auch. Also ich weiß immer nicht, woher die Angst kommt, dass die Menschen sich nicht so verhalten, wie wir es wollen. Vielen Dank.
Ja, ich kann ja mal anfangen, weil die ersten Fragen, die waren ja an mich adressiert. Also selbstverständlich ist es überhaupt außer Frage, dass Jugendliche einschätzen müssen, welcher Beruf ist für mich geeignet und welcher nicht. Und dass man bei Höhenangst bestimmte Berufe nicht machen kann, das sollten dann Jugendliche auch reflektieren. Aber bei Ausbildungsreife geht es doch um die Frage, ob wir generell attestieren, dass ein junger Mensch eine Ausbildung machen kann. Und dass, wenn wir sagen, eine Ausbildung ist heute eigentlich eine Mindestanforderung in der Gesellschaft für berufliche Teilhabe, dann muss es doch schwerwiegende Gründe geben, warum man Jugendliche sozusagen als nicht ausbildungsreif sozusagen einschätzt. Also sagt, der kann nicht nur sozusagen nicht Gerüstbauer werden, der kann gar keine Ausbildung machen. Und wenn da Konzepte sozusagen vorhanden sind, die Möglichkeit haben, dass sie diskriminierend sind, und dazu gibt es Hinweise, dann muss man doch das kritisch reflektieren und untersuchen, ob das passiert. Wir wissen leider aus der Forschung, beim Zugang zur beruflichen Bildung sind bestimmte soziale Faktoren entscheidend, die Diskriminierung sozusagen befördern. Also Jugendliche mit Hauptschulbildung, gibt es Studien dazu, werden in ganz vielen Unternehmen sozusagen eher als nicht ausbildungsreif adressiert, also bildungsarme Jugendliche sozusagen. Es gibt aber auch Hinweise, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund unabhängig von ihrer Leistung weniger gute Chancen haben. Und das finde ich, das geht nicht im Bereich Ausbildung, dass dann sozusagen Persönlichkeitsmerkmale sozusagen darüber entscheiden können, ob jemand generell eine Ausbildung machen kann. Das finde ich, da sollten rein leistungsbezogene Aspekte eine Rolle spielen. Das wäre dazu meine Position. Und die Defizitorientierung, ich arbeite viel in Übergangsbildungsgängen, die ist schon gravierend, wenn Jugendlichen dann generell weniger zugetraut wird, wenn das Lehrmaterial dann eben auch weniger von ihnen erwartet, weniger, also sie auch weniger sozusagen ein Stück weit im Lernen aktiviert. Ich finde, dann haben wir schon ein Problem.
Danke, Herr Thielen. Frau Salih, möchten Sie noch ergänzen, bitte?
Vielleicht noch zu der Ausbildungs- oder zu den Kriterien der Ausbildungsreife würde ich auch noch Herrn Professor Thielen quasi ergänzen in der Hinsicht, dass wenn wir einen solchen Kriterienkatalog aufstellen, natürlich auch diese Kriterien quasi von von verschiedenen Personen dann gleich umgesetzt werden müssen. Und das ist eben aktuell nicht der Fall. Das heißt, wenn man Berufsberatung nimmt, Berufsberatung 1 und 2, kann es tatsächlich passieren, dass dort unterschiedliche Formen der Ausbildungsreifzeugnisse ausgestellt werden. Und das führt natürlich dazu, dass die Glaubwürdigkeit dieses gesamten Katalogs nicht da ist. Das heißt, letztlich brauchen wir valide Umsetzung des Kriterienkatalogs. Denn ich stelle nicht den gesamten Kriterienkatalog in Frage, sondern nur die Tatsache, dass es einfach unterschiedliche oder einen sehr hohen Interpretationsspielraum gibt für die Akteure. Und zu der Stärken- und Schwächenorientierung würde ich auch nochmal darauf hinweisen, dass es letztlich orientiert man sich vor allem in der Schule sehr stark an Stärken und weniger an Schwächen, weil diese auch deutlich motivierender ist. Das heißt, die Schule ist ohnehin defizitorientiert, weil man ja ganz häufig nur anstreicht, auch in Klassenarbeiten, was falsch ist. Und das bedeutet aber für die überfachlichen Kompetenzen, dass dann eben unter Umständen Schülerinnen und Schüler sehr schnell demotiviert sind, wenn man immer nur sagt, was man nicht kann. Im Gegensatz daran, was man eben, wo man wirklich sehr gut ist und was man vielleicht auch nicht anhand von Noten und Unterrichtsfächern festmachen kann. Das merken wir immer, wenn wir fächerübergreifende Projekte durchführen lassen an den Schulen, wo dann Schülerinnen und Schüler sich hervortun durch Teamfähigkeit oder eben durch Teamleitung, die sich eben sonst vielleicht im Unterricht gar nicht so gut hervortun. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Sade. Dann möchte ich weitergehen zur FDP. Da hat sich Herr Klöß gemeldet. Danach habe ich noch von der Fraktion Die Linke, Frau Belinski und Frau Bull-Bischof. Die können sich dann schon mal vorbereiten. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren. Ich hoffe, Sie können mich hören. So, okay, wunderbar. Ich habe eine Anmerkung und zwei Fragen an die beiden Sachverständigen, für deren Expertise ich auch danken möchte. Die Anmerkung bezieht sich in der Tat auf das Unwohlsein über das bisherige Verständnis des Merkmalskatalogs für die Ausbildungsreife. Also die Einschätzung, die so von Ihnen heute formuliert worden ist, die irritiert mich offen gestanden. Ich hatte damals diese Vereinbarung von unter anderem unter wissenschaftlicher Begleitung des BIP, um das nochmal zu betonen, diese Vereinbarung für einen großen Schritt eigentlich gehalten über das Thema der Ausbildungsreife, eine Art von Konsens im Verständnis herbeizuführen über den Merkmalsbereich, über 5 Merkmalsbereiche. Ich muss das mal so deutlich ausführen. Physische Merkmale, psychologische Merkmale des Arbeitsverhaltens, der Persönlichkeit, Berufswahl, Reife, schulische Basiskenntnisse und psychologische Leistungsmerkmale. Das ist ein Kriterienkatalog, den es in dieser Form noch nie gegeben hat. Dass es darüber eine Verständigung gegeben hat, unter Anschluss der Sozialpartner, unter Anschluss von verschiedenen Ministerien, des Bundesinstituts für Berufsbildung, habe ich damals für einen großen Fortschritt gehalten bei dem Identifizieren und dem sich annähern an das Verständnis, an ein gemeinsames Verständnis, was Ausbildungsreife ausmacht. Und ich habe auch bis dahin aus dem wissenschaftlichen Bereich eigentlich keine Fundamentalkritik an diesem Kriterienkatalog gesehen, bevor ich heute der Anhörung folgen konnte. Insoweit bin ich da doch ein bisschen irritiert und würde gerne an Sie beide die Frage stellen, ob wir nicht an der Annäherung zwischen dem, was sozusagen schulische Ausbildungsinhalte sind und dem, was betriebliche Bedarfe sind, dieses Matching, diese Grauzone, nicht doch nochmal in einer anderen Weise herankommen können. Ich kann das auch beleuchten, dass IW gemacht und gemeinsam mit der BDA diese große Aktivität Schule Wirtschaft. Und wann immer wir sozusagen Schule und Wirtschaft miteinander in Verbindung bringen, dann wird deutlich, dass die Realbegegnung mit wirtschaftlichen Prozessen oder Prozessen im Unternehmen eigentlich ein guter Prädiktor dafür sind, dass und wie Ausbildungsnähe hergestellt werden kann und wie eine Orientierung, eine Berufsorientierung sozusagen im realen Leben stattfinden kann. Das scheint mir doch ein wichtiger Punkt zu sein. Und deswegen eine Frage an Sie beide. Zum einen, Das ist, glaube ich, in der Tat ein Punkt, der war in Ihrer Antwort auch schon sehr, glaube ich, deutlich geworden auf die Frage der FDP. Brauchen wir eine Ergänzung des Kriterienkataloges, den wir haben, mit Blick auf digitale Kompetenzen? Das ist schon ein wichtiger Punkt. Der Kriterienkatalog ist jetzt in der ersten Fassung 14 Jahre, in der zweiten Fassung 11 Jahre alt und seitdem hat sich in der Digitalisierungsform den also schon viel getan. Müssen wir da aktueller werden? Aber bietet nicht auch gerade dann der Kriterienkatalog eine gute Basis dafür, um dort weiterzumachen? Und der zweite Punkt, Sie beide die Frage, wir haben ja das Thema einer geringen Literalität von etwa 6,2 Millionen Menschen, Leo-Level-Studien, die wissen, um was es geht. Inwieweit müssen wir unsere Anforderungen an so etwas wie arbeitsplatzbezogene Grundbildung auch in unseren Konzepten der Ausbildungsfähigkeit, der Ausbildungsreife, der Berufswahlkompetenz noch sehr viel stärker als bisher abbilden? Vielen Dank für Ihre beiden Einschätzungen.
Danke, Herr Klöß. Ich übergebe dann an unsere Experten.
Dann würde ich anfangen mit dem Kriterienkatalog zur Ausbildungsreife und zwar den Mindestanforderungen. Also ich glaube schon, dass 2004 dieser Kriterienkatalog wirklich im Konsens von allen großen Partnern getroffen wurde. Es ist aber auch so, dass schon ein Jahr, also 2005, das Bundesinstitut für Berufsbildung eine Umfrage gestartet hat und unter allen Personengruppen, also von Lehrkräften über Betriebe, über Berufsberatung und so weiter und so fort. Und sie haben im Endeffekt alle 25 Merkmale, die in diesem Kriterienkatalog sind, zur Disposition gestellt und gefragt, ob diese Kriterien für alle Ausbildungsberufe erforderlich sind. Und interessanterweise wurde damals in dieser Befragung sind ganz, ganz wenige Kriterien, also lange nicht alle 25 Kriterien, dafür befunden worden, dass sie als Minimum angesehen werden müssen. Das heißt, es waren sich nicht einmal alle einig darüber, dass jeder Ausbildungsberuf schulische Basiskenntnisse in Deutsch, Mathematik und wirtschaftlichen Kenntnissen braucht, wie das ja in dem Merkmalsbereich drin ist. Sondern es wurde zum Teil reduziert darauf, dass man einigermaßen rechnen können muss. Und man kann sich ja auch vorstellen, dass es Ausbildungsberufe gibt, die, wo tatsächlich Sprache eben nicht so relevant ist oder eben Ausbildungsberufe gibt, wo eben die rechnerischen Fähigkeiten oder das wirtschaftliche oder unternehmerische Handeln deutlich stärker ausgeprägt werden muss. Bei der Digitalisierung, da ist ja in dem Kriterienkatalog kein Kompetenzmerkmal erwähnt worden. Und letztlich wäre es auch in meinen Augen sehr schwierig, den in diesen Kriterienkatalog aufzunehmen, weil ja, das merken Sie schon in der Politik, digitale Kompetenzen oder Grundkompetenzen, da gibt es im Grunde keinen Konsens darüber, was man darunter meinen könnte. Meint man damit den souveränen Umgang mit Smartphone und Tablet? Meint man dafür den Umgang mit dem Softwarepaket Office, also Word, Excel, PowerPoint? Oder meint man damit Programmieren, also für CNC-Maschinen, für diverse Ausbildungsberufe braucht man die? Und so weiter und so fort. Das heißt, diese digitalen Grundkompetenzen dort aufzunehmen, das wäre wahrscheinlich ein großes Thema, womit man sich alleine sehr lange beschäftigen könnte.
Frau Saleh, ich übergebe dann an Herrn Professor Thielen.
Ja, wie gesagt, also meine Hauptproblematisierung am Katalog bezieht sich ja auf den Einsatz sozusagen im Rahmen von Entscheidungsprozessen, ob Jugendliche für eine Berufsausbildung als geeignet angesehen werden. Und da frage ich mich schon, warum braucht man das in anderen Ausbildungsvarianten nicht? Also warum sagt man in vielen Gesundheitsberufen, die schulisch erlernt werden, uns reicht eigentlich das Zeugnis und die Note und dann kann man eine Ausbildung absolvieren. Wir vertrauen darauf, dass Jugendliche höflich sind, dass die auch beim Grüßen die Hand geben. Das steht zum Beispiel auch im Katalog drin. Aber warum sagen wir in der betrieblichen Berufsausbildung, uns reicht die schulische Leistung nicht? Wir überprüfen jetzt auch noch bei der Bundesagentur für Arbeit diverse weitere Sachen und das eben, wie gesagt, mit einer subjektiven Einschätzung von Berufsberaterinnen. Ich habe dieses interne Dokument auch hier, wo eben dann angekreuzt wird. Diesen Mehrwert sehe ich tatsächlich nicht. Und ich sehe aber eben dennoch die Gefahr, um es nochmal zu wiederholen, dass das eben einen Raum öffnet für zusätzliche Formen von Benachteiligungen, die wir in anderen Ausbildungsvarianten ja nicht haben. Dass man sich in der Schule die Frage stellt, was brauchen Jugendliche für eine Ausbildung und dafür Kriterien hat, steht außer Frage. Aber vieles, was in dem Katalog steht, das gehört zum allgemeinen Bildungsauftrag von Schule. Also Kooperationsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Kritikfähigkeit, das ist doch alles, was man heute in der Schule in modernen Unterrichtsvarianten lernt. Sorgfalt, auch das sind doch alles Gegenstände von schulischem Lernen. Also warum trauen wir das allen anderen Jugendlichen zu? Also denjenigen, die studieren, denen trauen wir das zu. Denjenigen, die eine schulische Ausbildung machen, trauen wir das zu. Und bei der betrieblichen Ausbildung, da wird das alles eigens überprüft, weil da offensichtlich Anlass besteht für Zweifel. Das verstehe ich dann sozusagen ehrlich gesagt nicht.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Thielen. Dann gebe ich Feuer frei für die Fraktion der Linken, Frau Bielinski oder Frau Bull-Bischoff. Ich weiß jetzt nicht, wer von beiden anfangen möchte.
Ja, ich würde anfangen. Ganz herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch an den Referenten und die Referentin für die, finde ich, sehr systematische Betrachtung des Bereichs. Ich brauche zunächst nochmal, bevor ich eine Frage an Sie stelle, eine Vergewisserung. Ich habe nämlich einen Eindruck, in der Diskussion wurden jetzt andere Dinge so hervorgestellt, als das, was ich eigentlich aus den Referaten für mich so mitgenommen habe. Es war jetzt in der Diskussion sehr stark so herausgestellt, Ausbildungsreife geht in Berufswahlkompetenz auf oder sogar auch umgekehrt, auch das habe ich gehört. Ich hatte aber Sie in Ihren Impulsen so verstanden, dass es hier um unterschiedliche Konzepte geht, Ausbildungsreife, Berufswahlkompetenz, die eine andere Draufsicht erfordern von uns. Also Berufswahlkompetenz, die stark auf die individuelle Entwicklung schaut, die eine ganzheitliche Betrachtung, Kompetenzorientierung in den Vordergrund stellt, die die ganze Komplexität von Berufswahl auch als Prozess begreift. Das kann man eigentlich nicht vergleichen. Das sind Äpfel und Birnen sozusagen, die da auf dem Tisch liegen. Und insofern positiv kam es jetzt bei mir auch so rüber, dass Berufswahlkompetenz eben für alle gilt, ein lebenslang, lebensbegleitend sozusagen. Also dass es zum einen wichtige Kompetenzen sind, um eine betriebliche, duale Berufsausbildung aufzunehmen, aber auch überhaupt für meine Berufswahlentscheidung, für ein Studium beispielsweise auch, Berufswahlkompetenz eine wichtige Fähigkeit ist, Kompetenz ist, um da eine Entscheidung zu treffen und auch mich da hineinzufinden in diesen Beruf. Also, so verstanden habe ich das, man kann nicht einfach die Begriffe austauschen. Man kann nicht einfach sagen, so Ausbildungsreife, das ist ja gar nicht mehr, das ist überholt 2004, wo sind wir jetzt 15 Jahre, 16 Jahre später. Man kann nicht stattdessen den Begriff der Berufswahlkompetenz setzen, sondern eben eine andere Draufsicht darauf eigentlich muss man etablieren. Meine Frage wäre jetzt dahingehend, was ist jetzt Ziel der Berufsorientierung und Berufsvorbereitung? Entwicklung von Berufswahlkompetenz, die ist ja noch nicht abgeschlossen, ist ja ein Prozess. In Hamburg, wo der Übergangsbereich neu sortiert worden ist, so nenne ich es mal, dort wird als Ziel der Berufsausbildungsvorbereitung Berufswahlentschiedenheit als Ziel gesetzt. Also ich kann mich am Ende entscheiden, in welche Richtung der Berufswahl ich weitergehen möchte. Das möchte ich gerne mal so ein bisschen auseinandergetüftelt haben. Und was mir bei Frau Saleh nochmal so anklang, kann man denn Kriterien formulieren für die Einmündung in duale Berufsausbildung? Da klangen so Messverfahren an. Da würde ich nochmal nachfragen wollen, geht das denn standardisiert oder müssen wir das nicht immer individuell betrachten? Und zwar individuell von dem jungen Menschen ausgesehen, aber vielleicht sogar auch individuell von dem Betrieb ausgesehen, weil der Tätigkeitsbereich, der Beruf und so weiter natürlich auch eine Rolle spielt, ob ich für den geeignet bin oder nicht, für diesen Tätigkeitsbereich, der da eben angesprochen ist. Und ich möchte noch auf ein anderes, das ist eben schon mal angeklungen, ein anderes Problem hinweisen. Ist es nicht auch ein strukturelles Problem, das Konzept der Ausbildungsreife, weil die sogenannte fehlende Ausbildungsreife ja tatsächlich ein Merkmal und ein Kriterium ist, dass ich bestimmte Unterstützung, Förderung erhalte. Ich komme ja in bestimmte Bildungsangebote im Übergangsbereich nur hinein, wenn ich genau diese fehlende Ausbildungsreife in irgendeiner Weise attestiert bekomme. Soweit, Dankeschön.
Vielen Dank, Frau Bielinski. Dann Frau Bulbischow. Stellt bitte Ihre Fragen.
Ja, danke. Ich will nochmal auf den Ursprung dieser Diskussion zurückkommen. Und zwar hatten wir in der PG 6 die Frage des Ausbildungs, des Konzepts der Ausbildungsreife in doch mehrheitlich sehr kritischem Licht erscheinen lassen. Vor den Untersuchungen oder im Lichte der Untersuchungen zum Beispiel von Professor Solger, Professor Kohlrausch, auch im Übrigen der Bertelsmann Stiftung Ländermonitor. Das heißt, wir haben gefragt, dazu gehört eben auch, die Ausbildungsreife ist ja kein theoretisches Konzept, sondern hat ganz praktische lebensbestimmende Konsequenzen für viele junge Leute. Deswegen haben wir gesagt, mehrheitlich, es ist nicht wirklich ein verlässliches Instrumentarium. Hier ist viel Ermessen, Zuschreibung unterwegs. Es ist verbunden mit Stigmatisierung und eben nicht an der an umfänglichen Kompetenzen orientiert. Und das Problem ist der Verweis in das Übergangssystem, der damit verbunden ist. Es gibt also für diejenigen, denen keine Ausbildungsreife attestiert wird, keinen direkten Zugang zum Ausbildungsmarkt. Das war der Ausgangspunkt. Wir haben Kompetenzüberschneidungen zwischen den Absolventen unterschiedlicher Schulformen. Das heißt, ganz konkret werden die einen eine duale Ausbildung beginnen, werden die anderen ins Übergangssystem verwiesen mit gleichen Kompetenzen. Das heißt, entscheidend und sehr dominierend ist Schulabschluss, Schulform und Abschlussnoten, die gewissermaßen hier eine Signalwirkung übernehmen, dass eben vieles auch im Ermessen der Mitarbeiterinnen der BA. Also ich komme zu meiner Frage. Die Frage ist, brauchen wir Alternativen? Jetzt sind uns zwei Konzepte vorgestellt worden, von dem klar ist, wo jetzt meine persönliche Präferenz ist, politischer Natur. Aber die Frage, die wir beantworten, ist ja die, wie operationalisiere ich jetzt zum Beispiel das Berufswahlkompetenzmodell, nämlich an der ersten Stelle? Und zwar ganz konkret dann, wenn die jungen Leute zur BA kommen, zur Bundesagentur, und keinen Ausbildungsplatz gefunden haben. Damit es uns eben nicht passiert, wir finden die Entwicklung von Berufswahlkompetenzen sehr erstrebenswert, komplex, nicht nur ein Formular, vieles ist genannt worden. Und trotzdem geht die Praxis weiter seinen Gang, nämlich dass Hauptschülerinnen und Schülerinnen ohne Ausbildung weiter als nicht ausbildungsreif identifiziert werden und ins Übergangssystem verwiesen werden. Also wie können wir das Berufswahlkompetenzmodell an der ersten Schwelle tatsächlich operationalisieren, ist meine Frage.
Frau Dr. Bulbischow, und dann bitte an die Experten zur Beantwortung.
Ja, also für mich ist es auch nicht nur eine theoretische Frage. Berufswahlkompetenz, das würde die gesamte Berufsorientierung inhaltlich, das habe ich ja in meinem Papier auch geschrieben, ein Stück weit stärker auf genau diese Frage der Kompetenzen, die Jugendliche brauchen, um diese Entwicklungsaufgabe zu bewältigen, daraufhin konzentrieren. Wenn wir uns jetzt bestimmte Inhalte in der Berufsorientierung anschauen, kann das am Berufswahlpass verdeutlichen, geht es ganz häufig um Merkmalsbereiche aus dem Ausbildungsreifekatalog. Das heißt, da ist eigentlich die Logik, die Jugendlichen überprüfen ständig ihre Soft Skills, habe ich jetzt schon genügend Sorgfalt, muss ich besser werden, habe ich schon genügend sozusagen dies in diesem Bereich. Das heißt, da ist eigentlich die Brille permanent Anpassung an Erwartungen des Systems. Und wenn wir das andere Konzept als Grundlage nehmen, das hier diskutiert wird, Berufswahlkompetenz, dann stehen eben nicht die Erwartungen, die antizipierten Erwartungen von Ausbildungsbetrieben im Zentrum, sondern dann steht der individuelle Entwicklungsprozess in Bezug auf Berufswahl der Jugendlichen im Zentrum. Und dann wird gefragt, was brauchen diese Jugendlichen, um diesen Berufswahlprozess sozusagen für sich optimal zu bewerkstelligen. Und dazu habe ich ja in meinem Papier einige Anregungen gemacht, insbesondere eben auch vielfältige Erfahrungsmöglichkeiten eröffnen, vor allem auch für Jugendliche, die bildungs- und sozial benachteiligt sind, die da wenig Zugänge zu haben. Die brauchen einfach den, muss man ein Stück weit Welten eröffnen, die andere Jugendliche sozusagen von Hause aus mitbekommen. Und das wäre so eine Perspektive. Es hätte tatsächlich große konzeptionelle Auswirkungen auf die Gestaltung von Berufsorientierung in der Schule. Die zweite Frage, die sehe ich persönlich eben nicht so einfach. Ich glaube nicht, dass alle Jugendlichen in ihrer Berufswahl, in ihrem Prozess der Berufswahl sich an der Taktung von Bildungsinstitutionen orientieren. Es gibt Hinweise darauf, dass jetzt ein verstärkter Fokus darauf gelegt wird, höhere Schulabschlüsse zu erwerben und eher sozusagen auch Übergangsmaßnahmen zu besuchen. Es gibt ja Berufsfachschulen zum Beispiel, um dort eben den höheren Abschluss zu erwerben und die verschieben möglicherweise die konkrete Berufswahlentscheidung, um eben erstmal ihre schulischen Kenntnisse zu verbessern, um sich damit mehr Chancen zu eröffnen. Deswegen habe ich so ein bisschen Probleme damit, jetzt wiederum einerseits zu sagen, wir nehmen ein Entwicklungsmodell, das an den individuellen Entwicklungsverläufen von Jugendlichen orientiert ist und pressen das aber sozusagen in einen normalen Lebenslauf und erwarten, dass alle Jugendlichen in bestimmten Jahrgangsstufen bestimmte Entwicklungs sozusagen Bereiche durchlaufen. Da bin ich jetzt eher erstmal skeptisch, was das anbelangt.
Ja, vielen Dank, Frau Sali. Möchten Sie ergänzen, bitte?
Ja, gerne. Ich würde da eine ein bisschen andere Meinung vertreten. Ich glaube, dass es bei den überfachlichen berufsrelevanten Kompetenzen sicher welche gibt, die man auch, sagen wir mal, einigermaßen valide, standardisiert erheben kann. Ich glaube, dass wenige von Ihnen beispielsweise den Intelligenztest oder sowas in Frage stellen würden und die Erhebung dazu. Und dazu gibt es, also ich will jetzt keine Intelligenztests durchführen lassen, weil das ja von Psychologen auch nur abgenommen werden kann, aber letztlich die Tests, die ganz niedrigschwellig Teile des Intelligenztests abbilden, auch über Testverfahren objektiv erheben könnte, sodass man einen Teil dieser berufsrelevanten Kompetenzen, die auch im Kriterienkatalog zur Ausbildungsreife drinstehen, auch erfassen kann. Das wird beispielsweise in Baden-Württemberg über die Kompetenzanalyse Profil AC für alle weiterführenden Schulen außer dem Gymnasium gemacht in der 8. Klasse. Und für die neu Zugewanderten gibt es dieses Verfahren 2P, was eben spracharm und kulturverentwickelt wurde. Aber trotzdem ist es natürlich so, Sie können sich vorstellen, Teamfähigkeit, das ist eine Kompetenz, die kann man nicht digital abbilden. Und da reicht es auch nicht, einmal einen Jugendlichen anzuschauen, weil sich wahrscheinlich auch die meisten Menschen selbst als teamfähig bezeichnen werden, selbst wenn sie es jetzt objektiv betrachtet nicht unbedingt so stark sind. Aber es hängt ja doch sehr stark von der Situation ab, in der man sich dann bewegen wird. Also insofern denke ich mal, dass man strukturell im Bereich der beruflichen Orientierung schon zur Entlastung des Systems beitragen kann und nicht nur immer diesen individuellen Ansatz wählen muss. Ja, genau. Dabei will ich es mal erstmal belassen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Frau Sali.
Ich habe jetzt noch Wortmeldungen von Bündnis 90 Die Grünen, Frau Solger und Frau Kupfer, die sich noch zu Wort melden. Und ich habe noch nicht vergessen, er hat sich schon sehr früh gemeldet, Herrn Professor Sloan, der kommt dann danach. Ich wollte noch mal gerne darauf hinweisen, im Chat hat sich jetzt eine sehr interessante Diskussion noch mal entwickelt. Alles, was im Chat stattfindet und nicht ausgesprochen wird, wird auch nicht protokolliert. Deswegen möchte ich gerne bitten, dass diejenigen, die da etwas sagen wollen und denen es wichtig ist, dass es auch protokolliert wird, dann in der eventuellen zweiten Runde, die wir machen werden, bestimmt etwas verkürzt, dann auch gerne kundtun. So, dann möchte ich jetzt bitten, Frau Kupfer oder Frau Solger, wer möchte beginnen?
Ich glaube, ich hatte mich zuerst gemeldet. Ich fange mal an. Ich danke erstmal Frau Buhl-Bischoff, dass sie nochmal die Ergebnisse auch aus der Projektgruppe Berufsorientierung mit eingebracht hat. Und ich möchte insofern damit beginnen, dass ich Frau Dorn also wirklich widersprechen möchte, wenn sie suggeriert, dass diejenigen, die in PISA niedrige Kompetenzwerte haben, auch diejenigen sind, die in der Berufsvorbereitung landen. Das ist nicht der Fall. Wir haben in der Berufsvorbereitung das ganze Spektrum der Kompetenzen, was sich unter anderem dadurch begründet, und da widerspreche ich Herrn Klöß, es gibt sehr wohl wissenschaftliche Kritik und wissenschaftliche Untersuchungen, welche Rolle die sogenannte Ausbildungsreife spielt für den Übergang in die Ausbildung. Und was wir da finden, ist, dass Kompetenzen, mathematische Kompetenzen, sprachliche Kompetenzen, auch Frau Saleh, da muss ich Ihnen auch widersprechen, auch der IQ-Test spielt keine Rolle für die Frage, ob die Leute eine Ausbildung machen oder nicht und ob sie erfolgreich eine Ausbildung abschließen oder nicht. Dasselbe gilt für Persönlichkeitsmerkmale. Wir finden keine Hinweise, dass das strukturiert der Zugang hat oder nicht. Und das Dritte, was man sagen kann, ist gerade, also ich habe sehr viel Forschung zu leistungsschwachen Jugendlichen gemacht. Die sind in ihrer Berufswahl und ihren Berufswünschen so viel realistischer und kompetenter, als wir das zum Beispiel bei Gymnasiasten sehen, was unter anderem damit zu tun hat, dass diese Schultypen sehr viel früher und sehr viel stärker auf die Berufswahl dieser Jugendlichen abziehen. Ich habe zwei Fragen an die Referenten. Herr Thielen, ich glaube, also mein größtes Problem mit der Ausbildungsreife ist, dass es ja eigentlich ein Konzept sein soll, was eine Prognose dafür gibt, wie erfolgreich ein Jugendlicher eine Ausbildung abschließen kann. Und dass dieses Konzept, so wie es derzeit aufgestellt ist, allein auf der Seite der Jugendlichen angebunden ist. Und die Frage sozusagen, welche Kontexte Betriebe eigentlich liefern, damit eine Ausbildung erfolgreich ist, vollkommen ausgeblendet bleibt bei der Frage der Ausbildungsreife, worauf auch die Gewerkschaften immer wieder hinweisen, dass der Betrieb eben auch einer der Faktoren ist, ob man eine Ausbildung erfolgreich abschließt. Insofern, glaube ich, ist das Problem mit der Ausbildungsreife einerseits, dass es eben sehr global ist, ein Globalmaß ist. Und das andere, und da bin ich mir eben nicht so sicher, ob Ihr Konzept der subjektiven beruflichen Orientierung das wirklich löst, dass wir auf der Seite der Jugendlichen verbleiben und nicht sozusagen die Diade aus Betrieb und Jugendlichen sehen. Da würde mich Ihre Einschätzung interessieren. Und meine Frage an Frau Saleh, Sie haben nur ganz kurz erwähnt, dass Sie sehr dafür sind, die direkten Übergänge in die Ausbildung zu fördern. Das haben Sie nicht weiter ausgeführt. Und da wollte ich Sie einfach fragen, was dahinter steht. Es erinnert mich so ein bisschen an die Diskussion, die wir in den 90er Jahren, Hauptsache eine Lehre, hatten, unter anderem durch die Forschung aus Bremen. Und ich sag mal so, die Berufsorientierung oder berufsvorbereitende Maßnahmen sind ja nicht per se schlecht, insbesondere dann nicht, wenn sie so konzeptualisiert sind und auch die Gelingensbedingungen dafür bereitstellen, dass junge Leute einen höheren Schulabschluss erwerben. Also wenn ich keinen Schulabschluss hatte, eben einen Hauptschulabschluss erwerbe oder jene mit Hauptschulabschluss noch einen MSA erwerben, um eben auch ihr Spektrum an Berufen, die sie potenziell ergreifen können, zu verbreitern und möglicherweise auch Wunschberufe zu realisieren. Insofern ist, glaube ich, der Ausdruck direkte Übergänge fördern mir dann auch wiederum zu global. Und vielleicht könnten Sie aber noch mal kurz sagen, was Sie damit gemeint haben.
Vielen Dank, Frau Solger. Dann Frau Kupfer, würde ich gerne noch anschließen und dann zur Beantwortung an die Referenten.
Ja, das passt auch ziemlich gut. Frau Solger hat da schon mit angefangen. Herr Thielen und Frau Saleh, vielen Dank für die interessanten Vorträge und auch die Diskussionen sind sehr spannend. Herr Thielen, ich würde Ihnen total recht geben, wenn Sie von den Mängeln an diesem Katalog der Ausbildungsreife sprechen und um mal diesen Chat hier aufzufangen. Die Gewerkschaften waren tatsächlich damals nicht daran beteiligt an der Entwicklung dieses Kriterienkataloges. Das steht hier im Chat. Und kommt ja sonst nicht ins Protokoll, darum gebe ich das hier mit zum Protokoll. Bemängelnswert finde ich auch, dass dieser Kriterienkatalog dann umgesetzt wird von Beraterinnen in der BA, die psychologische Dispositionen feststellen von Auszubildenden, aber dafür gar nicht qualifiziert sind. Sie haben nicht diese Ausbildung, um das so feststellen zu können. Das ist also alles ein sehr, sehr subjektives Verfahren. Trotzdem haben wir ja so ein Problem, das nennt sich Passungsprobleme. Das heißt, Betriebe finden nicht ausreichend Auszubildende oder finden nicht die richtigen Auszubildenden. Gehen wir mal davon aus, dass es da Ausbildungsplätze gibt, die von den Jugendlichen nicht gewählt werden, weil die Ausbildungsbedingungen und auch die Arbeitsbedingungen hinterher nicht besonders gut sind, sondern nehmen wir mal gute Ausbildungsplätze, wo Betriebe trotzdem sagen, nein, den Jugendlichen möchte ich nicht. Und da ist es die Frage, wie kann man da hinkommen, zum einen die Betriebe mit den Jugendlichen zusammenzubringen, die sie auch brauchen und haben wollen, und zum anderen aber auch die Betriebe zu motivieren, also ihnen zu sagen, nehmt diesen Jugendlichen. Vielleicht ist er noch nicht der Tollste und ist noch nicht teamfähig, aber Teamfähigkeit ist ja auch ein Ausbildungsziel. Entschuldigung, ich habe hier eine Sirene. Aber Teamfähigkeit ist ja auch ein Ziel der Ausbildung und nicht etwas, was von vornherein da sein muss, sondern Sie haben bisher in einem Klassenverband waren Sie zusammen, haben dort zusammengearbeitet und gelernt, aber in einem Team zu arbeiten, hat man dort auch gelernt, aber das ist etwas anderes als im Arbeitskontext, das ist wohl wahr, aber das muss man doch aber erst lernen, also man kann es doch nicht voraussetzen. Wie kann man es schaffen, kurz und gut, den Betrieben auch zu sagen, nehmt auch Jugendliche, wenn sie nicht hundertprozentig das sind, was ihr wollt, weil ihr entwickelt sie ja erst noch. Ich glaube, da muss man auch nochmal wieder hinkommen und zu sagen, es ist ein Entwicklungspotenzial da und Ausbildung ist immer noch Ausbildung und nicht schon fertig ausgebildete Menschen, die jetzt da arbeiten sollen.
Vielen Dank. Dann bitte ich die Referenten, die sich angesprochen fühlen oder die angefragt waren, zur Beantwortung.
Ja, vielen Dank für die Wortmeldungen. Vielen Dank, Frau Solger, nochmal für Ihre sehr hilfreichen Anmerkungen, denen ich also auch nur zustimmen kann. Also ich will mein Konzept der subjektorientierten Berufsorientierung auch nicht missverstanden wissen, dass sozialstrukturelle Aspekte dabei keine Rolle spielen. Ganz im Gegenteil. Das würde ich eben auch problematisieren bei einer sehr individuumsbezogenen Berufswahlkompetenzdebatte. Zum Beispiel die Frage einer realistischen Berufswahl, die fängt ja damit an, dass Jugendliche mit Hauptschulabschluss viel weniger berufliche Optionen eben haben als Jugendliche mit höheren Schulabschlüssen. Das kann man also gar nicht losgelöst betrachten von diesen Kontextbedingungen. Und ich finde es auch wichtig, nochmal sich zu vergegenwärtigen, das Berufsbildungssystem und auch die duale Berufsausbildung ist Teil von eben Bildung, von Ausbildung. Es geht also um Jugendliche in Bildungsprozessen. Und wir haben diese Probleme, dass Jugendliche nicht den Erwartungen von Bildungsinstitutionen entsprechen. Das haben wir immer. Das haben wir schon beim Schuleintritt. Da hieß es früher Schulreife. Da spricht man heute aber eher von Schulfähigkeit. Das haben wir aber auch bei Universitäten und Hochschulen. Da klagen ja auch viele Kolleginnen über mangelnde Studierfähigkeit. Mittlerweile sind ja auch zum Beispiel MINT-Kollegs eingerichtet worden für Studienanfängerinnen, weil die Leistungen in Mathematik beispielsweise, in Physik oder so, für bestimmte Studiengänge nicht ausreichen. Das heißt, die Systeme müssen immer damit umgehen, dass ihre Adressatinnen, nenne ich es jetzt mal, nicht immer alle die optimalen Voraussetzungen mitbringen. Und das wird doch aber in der Regel in anderen Systemen auch eben im System gelöst. Also die flexible Schuleingangsphase wäre ja ein Beispiel. Man hat den Schuleintritt neu organisiert, um der Heterogenität der Kinder besser gerecht zu werden. Und solche Konzepte muss man eben auch überlegen nochmal, was bietet man da Unternehmen auch an? Das schließt so ein bisschen an die Frage von Frau Kupfer auch an, für die Ausbildung von Jugendlichen, die vielleicht auf den ersten Blick nicht die optimalen Voraussetzungen mitbringen. Aber genau das, genau diese Fragen stellen wir uns nicht, wenn wir Ausbildungsreife immer nur als individuelles Merkmal und eben häufig defizitäres Merkmal von Jugendlichen verstehen und Berufsorientierung dann die Aufgabe hat, diese vermeintlichen Defizite sozusagen im Vorfeld schon kompensatorisch auszumerzen. Wir werden es immer mit Jugendlichen zu tun haben, die sozusagen sehr unterschiedlich aufgestellt sind und die vielleicht hier und da bestimmte Erwartungen nicht erfüllen sozusagen. Deswegen würde ich auch sagen, wir müssen dann schauen, wie kann man nochmal das Ausbildungssystem so aufstellen, dass auch Jugendliche, die zum Beispiel leistungsschwächer sind, gut integriert werden können. Ich weiß zum Beispiel, dass das Konzept der assistierten Ausbildung, was ich gelesen habe, noch relativ wenig genutzt wird. Also da, glaube ich, wäre zum Beispiel noch Luft nach oben. Und ich würde aber auch dafür plädieren, dass man eben auch Übergangsmaßnahmen Jugendlichen anbietet, die nicht von Defiziten ausgehen, die aber Möglichkeiten eröffnen. Sei es jetzt Möglichkeiten für Schulabschlüsse nachzuholen, Schulabschlüsse zu erwerben, aber auch nochmal für vertiefende Berufsorientierung oder aber auch vielleicht für Erfahrungen, die für die Berufswelt relevant sind, die aber eben Jugendliche aus unteren sozialen Milieus nicht machen können. Ich denke an Auslandsaufenthalte. Ich habe gelesen, dass in nur 9% der Betrieben können Jugendliche während ihrer Ausbildung ins Ausland gehen. Davon nehmen Studierende sehr viel häufiger von Gebrauch. Und ich finde, solche Fragen muss man sich doch auch stellen. Das wurde jetzt ja in der PISA-Studie ja auch kritisiert, dass die sozusagen globale Kompetenz von vielen Jugendlichen, dass die nicht besonders ausgeprägt ist. Also von daher sollten wir auch, finde ich, eben Orientierungsmaßnahmen nach der Schule anbieten, um Möglichkeitsräume zu eröffnen, die nicht aber immer gleich wieder von Defiziten ausgehen und den Hauptfokus auf die Kompensation sozusagen von Defiziten richten. Das vielleicht mal so bis hierhin meine Anmerkungen.
Ja, vielen Dank, Herr Thielen. Also die Zeit ist jetzt wie immer schon weiter fortgeschritten. Wir hätten jetzt für die zweite Runde oder für eine zweite Runde nur noch 10 Minuten Zeit, weil wir für die organisatorischen Dinge, die wir noch zu besprechen haben, noch ungefähr eine halbe Stunde brauchen. Ich habe jetzt noch Wortmeldungen von der CDU, Herr Derz und Frau Dorn, und von der SPD, Frau Fahimi und Frau Gabade.
Entschuldigung, Frau Letius, darf Frau Sali nicht antworten?
Ach so, Entschuldigung.
Okay.
Dann haben wir ja keine Zeit mehr für noch Fragen. Oder vielleicht für diejenigen, die noch nicht zu Wort gekommen sind und ihre Fragen stellen konnten.
Gut, dann würde ich ganz gern noch Stellung beziehen zu der Frage, wie man denn diese direkten Übergänge, die ich angesprochen hatte in meinem Impulsvortrag, wie man die hinbekommt. Meiner Ansicht nach oder das, was passiert, wenn die Berufsberatung sagt, ein Schüler oder eine Schülerin ist nicht ausbildungsreif, das bedeutet ja, dass sie letztlich in eine berufsvorbereitende Maßnahme mündet. Und wenn viele solcher Jugendlichen dort münden, haben wir ein großes Übergangssystem. Und in Baden-Württemberg haben wir in den letzten Jahren ein sehr großes Übergangssystem gehabt, weil wir natürlich auch das Anliegen hatten, dass jeder Jugendliche irgendwie dort versorgt wird und letztlich ja von einer langfristigen Arbeitslosigkeit quasi, dass die abgewendet werden soll. Das hat aber dazu geführt, dass wir unheimlich viele Bildungsgänge haben, die diesen Übergangsbereich abbilden. Und das hat auch dazu geführt, dass viele Jugendliche sich dort so wohl gefühlt haben, weil ja in jedem Übergangssystem ein netter Berater oder eine Beraterin waren, die sich um sie kümmerten, dass sie zum Teil gar kein Interesse mehr hatten, tatsächlich Richtung Berufswahl aktiv zu gehen. Meines Erachtens ist es daher ganz wichtig, dass man sogenannte Klebeeffekte erzeugt. Das heißt, dass man, wenn die im Übergangssystem landen, zum Beispiel an einer beruflichen Schule, dass dort sowohl schulische Leistungen als auch betriebliche Leistungen schon zum Teil für die zukünftige Ausbildung anerkannt werden können. So dass so ein bisschen so eine Trichterfunktion erfolgt. Ein bisschen kann ich ja vielleicht schon durch Ausschluss sehen, in welche Richtung es nicht gehen soll. Ich kann auch sehen, in welche Richtung vielleicht es ungefähr gehen könnte. Und dann wähle ich eben sowohl praktische Anteile als auch schulische Anteile, die anschließend, von denen ich dann auch Nutzen und eine Ausbildungsverkürzung haben. Wir haben damit in Baden-Württemberg wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht, zumal dann auch die Betriebe sehr häufig viel eher der Ansicht waren, dass sie da eben doch diesem Kandidaten oder dieser Kandidatin eher eine Chance geben können. Das heißt, das zur Motivierung der Betriebe.
So, vielen Dank, Frau Sali. Jetzt trudeln noch mal die Wortmeldungen jetzt noch mal ein. Ich muss jetzt noch mal schauen. Wie gesagt, ich habe Herrn Derks und Frau Höchst und Herrn Sloan, der hat zurückgezogen. Sonst hätte ich, also er kann auch gerne noch dazu. Ich gucke jetzt mal auf die Uhr, ich rede mal ein bisschen weniger und dann würde ich die gerne jetzt noch mal und Frau Kennige und Herr Seifen, da müssen wir jetzt wirklich aufpassen, dass sie sich wirklich ganz kurz halten.
Ja, und Frau Dr. Gabal, ja, Entschuldigung, hat sich auch gemeldet.
Frau Lexus, das können wir so jetzt nicht machen. Also wir haben schon immer entsprechende Zeitkontingente für die Fraktionen. Wenn es jetzt nach dem Windhund-Prinzip geht, dann laufen wir völlig aus allen Prinzipien.
Okay, da haben Sie recht, aber es sind jetzt noch, wir brauchen, wie gesagt, es sind noch 5 Minuten.
Dann können wir insgesamt keine Fragen mehr aufnehmen.
Das würde ich jetzt auch zulassen, weil es haben sich jetzt noch 7 Leute gemeldet, und das kriegen wir jetzt zeitlich gar nicht mehr hin. Und da haben Sie recht, dann möchte jeder ja natürlich seine Zeit haben, aber das kriegen wir nicht mehr hin. Dann würde ich jetzt keine Fragen mehr zulassen, sondern würde bitten, die Fragen dann noch schriftlich nochmal einzureichen und die Referenten können darauf dann nochmal antworten. Sind Sie damit einverstanden? Ich sehe jetzt, leider die Uhr ist so groß, ich sehe jetzt keine.
es müssten auch die beiden Referenten damit einverstanden sein, im Nachgang noch schriftliche Fragen zu beantworten.
Okay, das habe ich natürlich außer Acht gelassen.
Vielleicht können die dazu kurz was sagen.
Von meiner Seite ja gerne.
Ja, mich können Sie auch gerne ansprechen.
Ja, super. Vielen Dank. Sie sehen ja, wie interessant dieses Thema ist und wie die Diskussion hier auch sehr konstruktiv und auch schon konträr manchmal verläuft. Und ich glaube, wir könnten da jetzt noch stundenlang mit diesem interessanten Thema diskutieren. Und ich bin Ihnen sehr dankbar, wenn dann diejenigen, die sich jetzt noch gemeldet haben, aus Zeitgründen ihre Anfragen dann noch schriftlich einreichen könnten und Sie die beantworten könnten. Vielen Dank. Dann würde ich die Befragung jetzt hier schließen. Ich danke den Referenten, Frau Saleh und Herr, jetzt sehe ich ihn wieder nicht, Herr Professor Thielen, herzlichen Dank, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben und freue mich über Ihre wertvollen Beiträge und wünsche Ihnen alles Gute. Und Sie können gerne noch, wenn Sie möchten, an der Sitzung noch teilnehmen und zuhören. Und ansonsten bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute und vor allen Dingen Gesundheit.
Ja, vielen Dank. Wünsche ich Ihnen auch. Auf Wiedersehen.
Vielen Dank. Tschüss. Aber
Sie sind natürlich nicht verpflichtet, dabei zu bleiben, aber Sie können gerne teilnehmen.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Tschüss. Ja, das tut mir jetzt leid, aber das waren so viele interessante Fragen und die Beantwortung hat natürlich auch etwas länger gedauert, weil es natürlich ein sehr interessantes Themenfeld ist, was die Jugendlichen angeht und die Berufsreife oder die Berufswahlkompetenz. Ich möchte jetzt dann gerne dazu übergehen, dass wir die Berichte aus den Projektgruppen uns jetzt anschauen und anhören. Da möchte ich dann gerne die Vorsitzenden der Projektgruppe 4 bis 6 um ihre Berichte aus ihren heutigen Videokonferenzen bitten. Über die Sitzung der Projektgruppe 7 werde ich selbst berichten. Ich bitte Sie darum, Ihren Input auf maximal 5 Minuten zu begrenzen. Vielen Dank. Dann beginnt die Projektgruppe 4.
Ja, danke, Frau Letius. Die Projektgruppe 4 hatte zwei Tagesordnungspunkte. Das eine bestand nochmal darin, sich eine weitere Überarbeitungsfassung des Projektberichts schon einmal kurz vor Augen zu führen. Darüber berichte ich jetzt nicht weiter intensiv, weil wir das ja noch weiter verfolgen werden. Wir haben in 2 Wochen eine Klausursitzung, in der wir dann hoffentlich auch in vielerlei Hinsicht einen Schritt weiter sind. Wir hatten dann ein inhaltliches Schwerpunktthema. Da ging es nochmal um E-Didaktik in der Weiterbildung und hatten dazu Herrn Professor Dr. Marc Beutner von der Universität Paderborn bei uns. Das im Grundsatz uns nochmal verschiedenste Formate von digitalem Lernen, aber eben auch den Anforderungen an dem, was man unter E-Didaktik verstehen kann, vor Augen geführt hat. Und ich glaube, so vielleicht mal als kurze Quintessenz kann man festhalten, dass es doch nochmal deutlich unterstrichen worden ist, dass wir natürlich nicht nur über die technischen Komponenten von E-Learning uns unterhalten müssen, sondern dass gerade auch die didaktischen Komponenten, also auch die Verbesserung von Lern- und Lehrprozessen selber in den Fokus gehören. Die Frage, die sich natürlich stellt, egal ob es hybrides Lernen oder Blended Learning oder was auch immer da alles an Oberbegriffen und an einzelnen Tools so in der Diskussion schwebt, die wesentliche Kernfrage ist natürlich, was ist eigentlich der Mehrwert von e-didaktischen oder digitalen Lernsystemen, insbesondere der pädagogische Mehrwert.
Und es geht natürlich eben nicht nur um die Inhalte, es geht auch nicht alleine um örtliche und zeitliche Flexibilität, die natürlich durchaus Möglichkeiten, auch neue Möglichkeiten schaffen. Da gibt es organisatorische Vorteile, die man nicht unterschätzen sollte. Es muss aber vor allem halt eben auch um die Frage gehen, wie wir den pädagogischen und damit aus meiner Sicht auch den gesellschaftlichen Mehrwert aus diesen Möglichkeiten herausschaffen. Es gab verschiedenste Vorschläge dazu, wie man das verstetigen kann. Das läuft aber im Wesentlichen, um das ganz grob zusammenzufassen, darauf hinaus, dass wir mehr auch Kompetenzzusammenführung brauchen von Didaktikern und Technikern. Und ich würde an dieser Stelle nochmal betonen, das gilt nicht nur für den wissenschaftlichen forschenden Teil, sondern es gilt eben dann auch für den ausbildenden Teil mit Blick auf alles Lehrpersonal, aber eben auch auf die Weiterbildungsstruktur als solches. Es ist nochmal auf einheitliche Streaming-Plattformen, andere Kompetenzzentren, wie auch immer organisiert, für Weiterbildung, Weiterbildungslehrende hingewiesen worden. Also dass hier insbesondere eben die didaktische sinnvolle Nutzung im Vordergrund stehen muss für das Ausbildungs- bzw. das Lehrpersonal. Dabei will ich es jetzt erstmal auch bewenden lassen. Man kann jetzt natürlich noch auf viele einzelne Beispiele eingehen, die uns da vorgetragen worden sind, aber ich denke, das ist zu einem anderen Zeitpunkt auch unserem Bericht zu entnehmen.
Dank, dann bitte ich Frau Höchst von der Projektgruppe 5 zu berichten. Frau Höchst, sind Sie irgendwie in der Leitung, telefonisch oder? Ich höre nichts, ich sehe Sie auch nicht. Dann.
Sie war vorhin bei uns.
Ja.
Vielleicht ist sie rausgefallen. Vielleicht könnte, wenn sie sich wieder einwählt, dass sie vielleicht zunächst weitergeht.
Hallo?
Ach, jetzt ist sie da.
Hallo, hören Sie mich?
Ja.
Hallo?
Würden Sie uns bitte von der Projektgruppe 5 berichten? Ah, jetzt sehe ich gerade, sie hat das Meeting verlassen. Dann würde ich Frau Dr. Buhl-Bischoff einfach mal zur Projektgruppe 6 Sie vorziehen. Und dann können wir nachher, wenn sich Frau Höchst wieder eingewählt hat, Sie um Ihren Bericht bitten.
Vielen Dank. Wir hatten heute zwei Punkte. Zum einen hatten wir einen Gast aus Österreich, der uns über das Modell Ausbildungsgarantie in Österreich Einblicke gewährt hat. Da hatten wir weniger eine Debatte. Deswegen will ich vielleicht ganz kurz nur das Modell illustrieren. Die Ausbildungsgarantie in Österreich ist mehr ein politisches Programm und weniger eine gesetzliche Grundlage. Das heißt, jeder bis 25 Jahre, jeder junge Mensch erhält von der österreichischen Arbeitsverwaltung ein Ausbildungsangebot und realisiert wird es von freien Trägern in der überbetrieblichen Lehrausbildung, was vergleichbar mit unserer außerbetrieblichen Ausbildung hierzulande ist. Er hat über die Frage der Konkurrenz gesprochen zur betrieblichen Ausbildung, die relativ gering ist, weil in der überbetrieblichen Ausbildung der Fokus tatsächlich auf benachteiligte junge Menschen gerichtet ist, die ein deutlich geringeres Lehrlingseinkommen haben im Vergleich zur betrieblichen Ausbildung. Das markiert so ein bisschen ein Dilemma. Auf der einen Seite besser eine solche Ausbildung als gar keine. Und auch die Konkurrenz zu betrieblicher Ausbildung muss man im Blick behalten, weil wir, da sind wir, glaube ich, alle einig, schon die Präferenz auf einer betrieblichen Ausbildung sehen. Aber auf der anderen Seite ist das eben auf Kosten der jungen Menschen, die in der überbetrieblichen Ausbildung unterwegs sind, die öffentlichen Ausgaben für die überbetriebliche Ausbildung pro Ausbildungsplatz ist deutlich höher. Also die Ausbildungsgarantie in dieser Form kostet auch eine Menge, um es mal ein bisschen platt zu sagen. Er hat zum Zweiten über die Möglichkeit der Lehrzeitverlängerung in Österreich gesprochen. Auch das kann man in beiden Ausbildungsformen möglich machen. Das heißt, ein Jahr länger für die ganz normale, reguläre Lehrausbildung. Und das wird in Österreich sehr individuell und pragmatisch gehandhabt. Was heißt, da gibt es kein prinzipielles didaktisch-methodisches Konzept dahinter. Interessanter noch zur überbetrieblichen Ausbildung ist, dass in der Tat nach seiner Schätzung mehr als die Hälfte der jungen Menschen währenddessen in die betriebliche Ausbildung, in eine betriebliche Ausbildung wechselnd. Stichwort gemeinsame Lernorte. Beide Gruppen von Auszubildenden, sage ich mal, treffen sich gemeinsam in der Berufsschule. Dort wird also auch in der Regel gemeinsames Lernen dann realisiert. Dann hatten wir eine Diskussion zu Inklusion der beruflichen Erstausbildung, haben nochmal, wie ich finde, sehr gut eine Begriffsklärung vorgenommen, dass es eben nicht darum geht, junge Menschen mit Benachteiligung, welcher Form auch immer, ins System hineinzuholen, sondern dass gewissermaßen das Normalitätskonzept als solches aufgehoben wird, also keine Klassifizierung mehr in dem Sinne vorgenommen werden. Vielfalt ist normal, auf den Punkt kann man das bringen, im Bewusstsein dessen, dass Inklusion auch immer ein Näherungswert ist. Es gibt ja das berühmte Bild vom Nordstern. Aber man trotzdem dann sagen muss, wie man dem näher kommen kann und wie man das operationalisieren kann. Wir haben gesprochen zum einen über die Ressourcen, die notwendig sind für Inklusion, mit welchen Verfahren und Möglichkeiten die bereitgestellt werden können, stigmatisierungsfrei. Da gibt es ja im Schulbereich das Dilemma zwischen Ressourcengenerierung und Kategorisierung. Also Kinder müssen erst in ihrem Defizit geschildert werden und ein Klebchen bekommen, damit die notwendigen Ressourcen generiert werden kann. Es ist nicht diskutiert, aber zumindest eingeworfen worden, das Modell steuerlicher Anreize im Lernort Unternehmen, um Kinder mit junge Leute mit Benachteiligungen auch zu fördern zu können, wie man auch will. Wir haben diskutiert über die Frage der Lehrkräftespezialisierung. Also braucht man sonderpädagogische Experten oder müssen alle Lehrpersonen, alle Pädagogen sonderpädagogische Expertise erwerben? Und wir haben mit eine erhebliche Kontroverse, das wird jetzt auch kein wundern, bei der Frage, plädieren wir eher für Sonderstrukturen oder für gemeinsame Lernorte, also die Präferenz auf gemeinsame Lernorte zu nutzen und nur da, wo es nötig ist, spezielle Lernorte oder Settings einzurichten, oder legt man die Präferenz auf Sonderstrukturen und plädiert auch für deren weitere Stärkung. Da muss man gucken, ob ein kleinster gemeinsamer Nenner möglich ist. Das war's.
Frau Dr. Bischoff, ich möchte noch mal versuchen, ist Frau Höchst jetzt in der Leitung?
Ich fürchte nicht. Es sei denn, sie meldet sich gerade jetzt. Ich habe eben noch mal geguckt.
Hallo, Frau Höchst? Hat Schwierigkeiten, sich zuzuschalten. Dann würde ich aus der Projektgruppe 7 berichten, vielleicht schaltet sie sich noch dazu. Die Projektgruppe 7 hat am 26. Oktober diesen Jahres unter meiner Leitung das zweite Mal getagt. Dabei haben wir uns mit dem Thema Finanzierung der Erstausbildung beschäftigt. Dazu wurden sachverständige Gäste gehört, die zuvor schriftliche Stellungnahmen eingereicht haben. Wir hatten zwei unserer sachverständigen Kommissionsmitglieder geladen, Herrn Dr. Volker Born vom Zentralverband des Deutschen Handwerks und Frau Dr. Barbara Dorn von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Als externe Sachverständige hatten wir Frau Delphine Pommier von Verdi und Herrn Steffen Spengler von den Sozialkassen der Bauwirtschaft Sokabau zu Gast. Zusätzlich hatten wir Herrn Dr. Felix Wenzelmann vom Bundesinstitut für Berufsbildung und Dr. Hans Dietrich vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit um schriftliche Stellungnahmen gebeten und haben sie dann eingereicht. Im Mittelpunkt der Beratung standen neben Grundsatzfragen unter anderem die Themen berufliche Ausbildungsbeihilfen, Teilzeitausbildung, das Schüler- und Studenten-BAföG und die Vergütung der vollschulischen Ausbildung. Es gab eine sehr spannende Debatte darüber, ob und inwiefern die in der Baubranche bereits eingeführte Ausbildungsumlage auch für andere Berufsausbildungen übertragbar werden kann. Außerdem diskutierten wir darüber, was die schulischen Ausbildungen angeht. Da gab es unterschiedliche Auffassungen zu der Frage, ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen eine Ausbildungsvergütung gezahlt werden sollte. In diesem Zusammenhang wurde die Frage aufgeworfen, ob die finanziellen Rahmenbedingungen einer dualen Ausbildung, einer schulischen Ausbildung und einer akademischen Ausbildung grundsätzlich auf ein vergleichbares Niveau zu heben sind. Wie zuvor vereinbart, wird auch die PG 7 keinen Abschlussbericht erarbeiten, sondern je Sitzung die inhaltlichen Ergebnisse schriftlich festhalten, die dann in den Kommissionsbericht einfließen sollen. Das war von meiner Seite. Ich mache jetzt einen dritten Versuch. Alle Versuche sind drei. Ist Frau Höchst jetzt zugeschaltet oder jemand, der aus dieser Gruppe berichten kann?
Herr Professor Buschfeld hat sich gemeldet. Haben Sie das gesehen?
Ja, ich habe es gesehen. Frau Höchst wird den kleinen Bericht kurzschriftlich ans Sekretariat schicken. Anscheinend klappt es nicht mit dem Einwählen von dort, wo sie gerade mobil arbeitet. Ja, dann komme ich zum Punkt Verschiedenes schon. Ist das schon wahr? Ja, dann sind wir doch noch ganz gut in der Zeit. Dann kommen wir jetzt zu dem Punkt Verschiedenes. Da möchte ich gerne noch mal über den Stand des Berichts und die Sitzung am 7. Dezember informieren. Das Sekretariat arbeitet derzeit die mündlichen Anregungen und Korrekturen der Kommissionsmitglieder aus der Sitzung vom 5. Oktober diesen Jahres und die im Nachgang schriftlich eingereichten Hinweise in eine neue Fassung des Entwurfs ein. Außerdem sollen soweit möglich auch neue Abschnitte eingefügt werden. Dabei werden alle inhaltlichen Änderungen für Sie transparent gemacht. Diese Fassung soll Ihnen voraussichtlich am 20. November zugehen, damit wir in der Sitzung am 7. Dezember diesen Jahres darüber beraten können. Da es manche Anregungen und Änderungswünsche geben wird, die sich gegenseitig widersprechen, wird das Sekretariat diese noch nicht sofort umsetzen, sondern so in den bestehenden Text einfügen, dass wir eine Diskussionsgrundlage haben. In der Obleuterunde am letzten Mittwoch wurde vereinbart, dass die Beratungssitzungen am 5. Oktober und am 7. Dezember 2020 als Wortprotokoll festgehalten werden sollten. Gibt es dagegen Einwände? Ich sehe und höre keine. Oder?
Nee. Ja, auch nicht.
Auch nicht. Dann danke, dann wird das Sekretariat so verfahren. Ich hätte noch zum Schluss einige Terminhinweise. In der Obleuterunde haben wir zudem besprochen, dass es sinnvoll wäre, bis Ende März auf Präsenzveranstaltungen zu verzichten und die Kommissionssitzungen ausschließlich als Webkonferenzen durchzuführen. Ich denke, aufgrund der derzeitigen Corona-Situation sind Sie bestimmt mit diesem Vorgehen einverstanden. Sehe ich Zustimmung? Die meisten nicken mit dem Kopf. Dann sehe ich das so, dass wir das so fortführen. Vielen Dank. Am Freitag hat Ihnen das Sekretariat den Obleutevermerk und mit der aktualisierenden Terminplanung geschickt. Ich bitte hier um Beachtung, es gibt einige Änderungen. Auf folgende Punkte möchte ich Sie deswegen hinweisen. Die Kommissionssitzung am 11. Januar 2021 entfällt. Stattdessen soll am 22. März 2021 eine zusätzliche Sitzung stattfinden. Die Kommissionssitzung am 12. April 2021 soll gegebenenfalls als ganztägige Klausur stattfinden. Je nachdem, wir haben das mal so eingeplant, je nachdem, wie viel Zeit wir noch für die Besprechung des Endberichtes brauchen. Möglicherweise können wir dann eine Präsenzveranstaltung, die Hoffnung stirbt zuletzt, wir hoffen mal, dass das sein kann, in einem großen Beratungssaal durchführen. Es soll keine neuen Themen mehr beraten und keine weiteren externen Gäste eingeladen werden. Die heutige Anhörung war daher die letzte. Die Berichte der Projektgruppen 4 und 5 sollen am 15. Januar 2021 fertiggestellt werden. Der Bericht der Projektgruppe 6 Ende Januar. Darauf haben wir uns verständigt. Über die Ergebnisse dieser Projektgruppen soll in den Sitzungen im Januar und Februar beraten werden. Die Beiträge der Projektgruppe 7 werden direkt in den Berichtsentwurf eingearbeitet. Sie können im Rahmen der Beratung über den Bericht diskutiert werden. Dies kann voraussichtlich in der Sitzung am 1. März 2021 geschehen. So viel zu meiner Seite zu dem Protokoll und den Terminhinweisen. Gibt es noch weitere Themen unter Verschiedenes, die Sie gerne ansprechen möchten? Alles ganz stumm. Keiner möchte noch etwas unter Verschiedenes ansprechen. Bedanke ich mich bei Ihnen allen für die konstruktiven Beiträge und die vielen interessanten Fragen. Und ich schließe hiermit die Sitzung und wir sehen uns hoffentlich die Woche. Bleiben Sie gesund und bis dann. Und das Sekretariat bitte ich, die Aufzeichnung zu beenden. Vielen Dank und auf Wiedersehen.